tut da erst die Hölle los. Und auch im Rettungsdienst muss ein Kind wieder narkotisiert werden.
Oh nein!
Zum Glück gibt es aber auch Armin und Gordon, die unerbittlichen Notärzte, auch besser bekannt als Batman und Robin. Oder auch vom Kinderanästhesie-Talk. Werden die beiden es schaffen, den Zuhörenden alles haargenau zu erklären? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr von den Notfallmännern Armin und Gordon.
Oh, wie aufregend!
Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Ich bin Gordon.
Hallo und ich bin Armin.
Heute ist Freitag, der 18. November 2022 und es hat einen besonderen Grund, warum wir heute schon veröffentlichen, obwohl wir das sonst immer am Samstag gemacht haben. Einer von uns hat heute Geburtstag und ich bin es nicht.
Yay!
Happy Birthday to you.
Ja, ist gut.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Armin.
Vielen Dank.
Darf man verraten, wie alt du geworden bist?
28 plus X.
28 plus 10, ich verstehe. Und super, du bist also in der Blüte deines Lebens, ja, dreifacher Papa, kurz vor der Habil, unbefristeter Vertrag an der Uni. Dir scheint die Sonne aus dem Hintern, oder?
Ja, kann man so sagen. Aber heute ist eigentlich nicht nur mein Geburtstag, sondern eigentlich ist es auch der Geburtstag unseres Kinderanästhesie-Talk-Podcast. Das weißt du vielleicht gar nicht, aber letztes Jahr, das weiß ich noch ganz genau, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, dass mir meine Freunde kein Geschenk machen, sondern einfach etwas in den Hut werfen, damit ich Startkapital habe für das Equipment und was man so alles braucht.
Stimmt.
Und das war's. Das war vor einem Jahr. Also das heißt, das war eigentlich so die Geburtsstunde, dass ich das konkret umsetzen wollte, diesen Podcast zu machen.
Das heißt, November 2021 war der Podcast schon ein Funkeln in unseren Augen.
Ja, ganz genau.
Ja, stimmt. Ja, Mensch, ist schon ein Jahr her.
Wahnsinn.
Ja, wollen wir uns mal mit unserer letzten Folge nochmal beschäftigen, mit der Folge Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin. Interview mit Jost Kaufmann, ein fantastischer Nachmittag, den wir da gemeinsam hatten. Und ist auch sehr gut angekommen und sehr gut aufgenommen worden, dieses Interview. Haben wir nicht anders erwartet bei diesem Interviewpartner. Und wir haben halt viel über Checklisten gesprochen und Hilfsmittel, die den kognitiven Anspruch in einer Notfallsituation an den Anwender reduzieren sollen, was nachweislich zu einer Erhöhung der Patientensicherheit führt. Und jetzt, um die Brücke zu schlagen zu unserer heutigen Folge, Kindernotfälle im Rettungsdienst, die ja insgesamt sehr selten sind, stellt sich die Frage, wenden wir da eigentlich geplant Checklisten an bei Vorbereitung von Medikation oder Vorbereitung von Prozeduren in der Kindernotfallmedizin? Machst du sowas regelmäßig, Armin?
Ja, die Antwort ist nein, mache ich nicht. Ich meine, das liegt ja schon einfach daran, dass Kinder sehr selten Patienten sind bei uns in der Notfallmedizin. Und wenn es dann mal soweit ist, dann es ist ja meistens auch zum Glück harmlos, muss man ja ehrlicherweise sagen, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, etwas richtig aktiv zu machen. Und deshalb habe ich auch noch nie konkret etwas Größeres umsetzen müssen. Also ich habe schon mal eine Notfallnarkose beim Kind gemacht, aber das Kind war 17 Jahre alt. Und das heißt, ich benutze das eigentlich nicht. Aber ich weiß, dass wir diese mentalen Hilfen haben. Und ich würde auch auf jeden Fall darauf zugreifen, wenn ich dann wirklich das brauchen würde.
Also ich stimme dir zu, Kindernotfälle sind selten und mein Lieblingsspruch in der Notfallmedizin ist, Kindernotfälle sind eigentlich Elternnotfälle. Also in 90% hast du es mit überfordernden Eltern zu tun, die dich anrufen, weil der Säugling durch die Nase gekotzt hat, als Beispiel, ja. Banalitäten falsch eingeschätzt werden. So. Aber gut, wer Hilfe braucht, der bekommt Hilfe, gar keine Frage, soll auch nicht vorwurfsvoll gemeint sein. Aber das führt eben dazu, dass wir in den meisten Fällen glimpflich davonkommen und nur sehr selten einen echten, lebensbedrohlichen kindlichen Notfall haben.
Nichtsdestotrotz, und das mache ich aber doch, jetzt weiß ich auch, wie das heißt, was ich immer mache, Mental Stimulation. Das habe ich ja von dir gelernt, Gordon.
Im Dienst, ja?
Ja, wenn ich auf dem, meistens weiß man ja, wie alt das Kind ist, wenn man zum Notfall fährt. Und dann weiß ich, okay, ist 5 Jahre alt, dann wird das
hast
so.
Hast du, entschuldige, wenn ich unterbreche, hast du Stimulation jetzt als Gag gesagt?
Oder also, hast du das wirklich gesagt?
Ja, du hast es wirklich
gesagt. Oh nein. Ich habe das gesagt mit voller Überzeugung, dass es richtig ist.
Ja, je nachdem, was du meinst, kann es ja richtig sein.
Mental Simulation.
Yes.
Okay, dann ich korrigiere nochmal. Mental Simulation. Also ich überlege mir im Vorfeld, was für ein Kind habe ich da zu erwarten? Wie groß ist das? Wie schwer wird das sein? Wenn ich einen respiratorischen Notfall habe, was würde ich dann für einen Tubus nehmen? Wie würde ich eine Narkose machen? Wie würde ich das Kind beruhigen? Und so weiter und so fort. Also da rechne ich mir schon ganz konkret, passend zu dem Fall, die wichtigsten Sachen aus. Auf der Anfahrt, genau. Ich habe das auch mal gemacht mit seinen Kollegen. Da war es auch so ein völlig banaler Notfall. Irgendwie wahrscheinlich war es ein Fieberkrampf. Und da meinte ich, okay, 2 Jahre alt, wiegt bestimmt so 14 Kilo, 13 Kilo, irgendwie nachdem. Da würde ich den in den Tubus nehmen, so ein 3, 5er, 4er. Und der so, wow, wir fahren doch nur zum Krampfanfall. Mein Kollege wurde sehr nervös. Aber ich meinte, ja, ist gut. Ich will es auch nicht machen. Ich will es nochmal gesagt haben. Aber ich fand es sinnvoll.
Machst du das aus dem Kopf oder benutzt du Hilfsmittel dabei?
Ja, also am Anfang habe ich mir das mal aufgeschrieben. Mittlerweile habe ich doch schon Routine, dass ich das mache. Aber ich glaube, das ist eigentlich falsch. Ich glaube, das ist genau das. Der Denkfehler, dieser arrogante Denkfehler, von dem wir uns lösen müssen. Also eigentlich müssen wir uns das mal aufschreiben. Trotzdem, ne? Ja. Wir haben auch so Tafeln im RTW. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Also da würde ich dann, das würde ich zum Beispiel alles dahin schreiben. Dann so und so viel Kilo, die und die Dosis von dem Medikament. Das würde ich dann in so einem Fall alles hinschreiben. Dass alle das sehen im Team.
Ein schönes Hilfsmittel, und ich habe es nicht nur im Internet wiedergefunden, sondern ich habe es auch auf der Homepage verlinkt, ist die pädiatrische Notfallkarte von unseren Kollegen, ich sag extra Kollegen, weil es nämlich 2 Jungs sind, und zwar der Florian Hoffmann und Oliver Heinzel. Das sind auch schon Namen, die schon mal gefallen sind. Und die haben eine Notfallkarte erstellt, wo auch oben rechts eine Perzentilienkurve angegeben ist, sodass man über das Alter relativ zuverlässig auch das wahrscheinlichste Körpergewicht, also das Normalgewicht zumindest, ermitteln kann. Und dann im unteren Teil der Tabelle sind die ganzen Notfallmedikamente passend zum Körpergewicht, auch farblich kodiert, finde ich sehr schön, eben für so eine Anfahrt laminiert in der Hosentasche. Und dann kann man vielleicht auf der Rückseite mit dem Edding die Sachen aufschreiben, die man für diesen Einsatz braucht. Also ist ein sehr schönes Tool, ist verlinkt auf unserer Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Ja, solche Dinge, man muss das nicht nehmen, aber grundsätzlich sollte man Hilfsmittel anwenden, wie Jost Kaufmann auch schon gesagt hat.
Genau, und er sagte auch ausdrücklich, es ist egal, was man nimmt, Hauptsache, es ist schon richtig, aber davon gehen wir aus, wenn das irgendwo laminiert ist, dann ist es gut durchdacht meistens und dann sollte man das benutzen. Ne? Das ist die Message, glaube ich.
Vor längerer Zeit in Vorbereitung für einen Vortrag hattest du mal Zahlen aus dem Traumaregister rausgesucht. Ich erinnere mich ganz dunkel, wie häufig pädiatrische Notfälle in den prähospitalen Notfalleinsätzen überhaupt sind und wie viele Kinder davon beispielsweise polytraumatisiert sind und eine Notfallnarkose brauchen. Hast du die noch griffbereit?
Ich habe das nochmal aufgemacht aus dem Vortrag, von dem du gerade gesprochen hast. Also es ist so, dass erstmal grundsätzlich 5% aller prähospitalen Notfalleinsätze sind pädiatrische Notfälle. Und wir wissen vom Deutschen Traumaregister, dass in einem gewissen Zeitraum, und zwar in dem Falle von, wir kennen Daten von 1997 bis 2010, etwa 48.000 Polytraumata es gegeben hat. Und davon waren wiederum 7,4%, also etwa 3.500 Patienten unter 18 Jahre alt. Und damit ergibt sich rechnerisch, dass pro Jahr etwa 250 Polytraumafälle bei Kindern stattfinden in Deutschland. Unter 18-Jährige. Ich finde das nochmal ein Riesenunterschied.
Ne?
Ja, und man muss auch mal gucken, wie viel, also ich sag jetzt mal, einen 16-, 17-Jährigen, den kriegt man noch einigermaßen gut behandelt, aber wirklich dramatisch sind ja die unter 5 Jahren, finde ich. Ne? Und da gibt es keine Zahlen so zu. Aber das heißt unterm Strich, dass pro Traumanetzwerk wir ungefähr 5 Fälle haben und pro Notarztstandort haben wir 0,2 Fälle pro Jahr.
Also unter 18-Jähriger, also es ist nicht die 5-Jährigen, ne,
sondern genau.
Polytrauma unter 18. Das heißt also, ein Notarztstandort, je nachdem aus was für ein Personalpool der besteht, meistens sind es ja 20, also alle 5 Jahre hat der individuelle Notarzt die Chance von 1 zu 20.
Oder eine Notärztin.
An so einen Fall zu geraten.
Ja, das ist etwas selten.
Also wahrscheinlich nie in seinem Leben. Wahrscheinlicher ist es so, dass er so einen Fall nie in seiner beruflichen, notärztlichen Karriere behandeln muss, oder?
Richtig. Und das zeigt uns ja, dass wir nie Routine haben werden, ne?
Richtig, wir werden nicht viel Routine haben und das erklärt vielleicht auch, warum es in der Leitlinie, ist eine S2K-Leitlinie, Polytraumaversorgung im Kindesalter, warum da relativ vielleicht überraschend klar Stellung zugezogen wird, wann man denn eine Notfallnarkose bei Kindern machen soll. Und die sagen, bei polytraumatisierten Kindern mit Apnoe oder Schnappatmung soll eine prähospitale Narkose mit Atemwegssicherung durchgeführt werden. Und in allen anderen Notfallsituationen wie Hypoxie über Hyperventilation, trotz ausgeschöpfter, nicht invasiver Therapie, Schwerem Schädel-Hirntrauma in Kombination mit weiteren Verletzungen wie traumaassoziierter hemodynamischer Instabilität, also wirklich, also Dinge, bei denen man sagen will, oh Mann, das Kind, das braucht irgendwie eine Narkose. Die sagen aber, hier sollte die Indikationsstellung zur Narkose und invasiver Beatmung nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Analyse erfolgen. Das heißt also, die ganz klare Indikation für eine prähospitale Notfallnarkose ist extrem eng gestellt. Und In allen anderen Situationen wird dem Notarzt überlassen, bring das Kind bitte irgendwie oxygeniert in die Klinik, aber es muss nicht zwangsläufig ein Tubus im Hals stecken haben.
Mhm. Finde ich ganz toll, diese Aussage. Und finde ich auch gut, dass sie sich so klar positionieren. Und passend dazu hat mir ein Kollege auch einen Fall berichtet, den er erlebt hat. Das war genau so vorgefallen, dass ein Kind in der Badewanne, glaube ich, gestürzt ist, hatte ein Schädel-Hirntrauma, war somnolent. Die initiale Sättigung war auch unter 90, ich weiß nicht genau wie viel. Und dann habe ich auch den Kollegen gefragt, ob er intubiert hat. Er meinte, nee, habe ich nicht. Habe einen Sauerstoff vorgehalten, hat Atemwegstabilisierung gemacht. Man kann ja den Atemweg auch kontrollieren, ohne einen Tubus reinzustecken. Und er hat ihn dann in die Klinik gefahren. Und dort haben die dann den ganzen Schmuh gemacht. Und das war ein erfahrener Oberarzt, der in der Notfallrettung gefahren ist. Also mit einem Hubschrauber war er unterwegs. Und er hat sich einfach an die Regel gehalten, sage ich mal. Und das kann ja sein, dass er das alles hinkriegt, ja. Aber er hat dann ein Team, was unter Spannung steht und das funktioniert einfach nicht.
Hat er das Kind bodengebunden oder luftgebunden in die Klinik gebracht?
Er hat bodengebunden gefahren, weil es war schon Dämmerung und der Hubschrauber konnte nicht mehr fliegen. Er musste zurück zur Wache fliegen, also der Hubschrauber. Und der Kollege ist mit dem RTW bodengebunden zur Klinik gefahren.
Weil das ist ja das, was Jost Kaufmann auch gesagt hatte, über Therapie, ne? Nicht intubieren, nur weil wir luftgebunden transportieren. Genau. Ne? So, deshalb hat mich das interessiert. Ja, super gelöst, ne?
Ja,
finde ich. Super gelöst. Je erfahrener vielleicht, desto cooler, desto mehr Cojones und mehr Weitsicht.
Ja, das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Der Trend geht halt zu weniger ist mehr, ne? Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nur auf die Polytrauma bezogen, ne? Aber es gibt natürlich auch andere Indikationen in der Notfallmedizin, wo wir eine Intubation oder eine Notfallnarkose machen. Also es muss ja nicht nur ein Polytrauma sein. Es kann zum Beispiel ein erfolgreich reanimiertes Kind sein oder was eine schwere Hypoxie aus anderen Gründen. Also wahrscheinlich gibt es doch mehr Kindernarkosen, aber es bleibt festzuhalten, es ist ein seltenes Ereignis.
Ja, die Zahlen waren jetzt nur auf polytraumatisierte Kinder bezogen.
Genau.
Ne? Ja. Trotzdem, individuell muss man sich überlegen, wie bringe ich das Kind gut oxygeniert in die Klinik, ohne das Team vor Ort zu überfordern und das Kind dadurch zu gefährden. Ne? Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von einem Kollegen, der uns auf Twitter geschrieben hat. Dort heißt der Doc Emederson. Und der hat uns ein paar Tipps gegeben und auch Checklisten verlinkt, die wir auch in unseren Shownotes haben, zur pädiatrischen prähospitalen Notfallnarkose. Und der sagt aber auch ganz klar, diese Checkliste ist kein Allheilmittel. Ja, also wer es ohne Checkliste nicht kann, der kann es auch mit nicht. Man sollte wirklich da, wie du mal sagst, Schuster bleibt bei seinen Leisten, seine eigene Qualifikation im Blick behalten. Und wenn man eben mit Kindern sonst überhaupt nichts am Hut hat, dann sollte man wirklich sich dem besinnen, dass weniger mehr ist. Und nur weil man diese Checkliste zur Hand hat, jetzt nicht meinen, man könnte eine Notfallnarkose machen. Nur weil ich Klaviernoten lesen kann, heißt es nicht, dass ich deshalb diese Sinfonie auch spielen kann. Ja.
Guter Vergleich. Ja, das war unsere Twitter-Rubrik mal wieder, die wir immer wieder schon hier einführen, wie wichtig dieses Medium für uns geworden ist. Schon spannend. Aber wir kriegen auch konventionelle E-Mails und eine E-Mail haben wir bekommen von Karl-Heinz aus einer Praxisklinik. Der hat auch unsere Folge gehört zum Thema Medikamentensicherheit und der hat sich vorgenommen, in seine SOPs Closed Loop Communication fest bei sich zu verankern. Also es ist halt ein direkter Einfluss unseres Podcasts auf den klinischen Alltag. Finde ich fantastisch.
Cool, oder? Ja, also schon wieder hat Jost recht gehabt, Wissenschaft, die direkt beim Patienten ankommt. Deshalb findet er das ja auch so geil, ne? Und ich muss sagen, ja, kann ich verstehen.
Schönen Grüße an der Stelle an Karl-Heinz, ein ganz netter Anästhesist. Von dem würde man sich wirklich gerne betäuben lassen. Schade, dass Narkose nie einen Selbstzweck erfüllt. Kommen wir nun zu unserem nächsten Punkt, die CME-Punkte. Ihr könnt auch für diese Folge wieder CME-Punkte beantragen. Ihr kriegt 2 Punkte, wenn ihr die ganze Folge gehört habt und die 2 Codewörter euch aufgeschrieben habt oder gemerkt habt. Die könnt ihr dann auf unserer Homepage www.kinderanästhesie-talk.de unter CME-Punkte Fortbildungsstunden eingeben. Und dann werden wir euch bei der Ärztekammer melden und euch die Punkte gutschreiben lassen, sofern ihr das eben richtig gemacht habt.
Ja, das ist ein guter Punkt, wenn ich mal unterbrechen darf. Bitte, ich kümmere mich immer um diese CME-Sachen. Wir haben uns das aufgeteilt. Ami macht die Stundenbescheinigung, ich mache die CME-Punkte. Bitte konzentriert euch bei der Eingabe der Passworte. Wenn da die Zahlen nicht in der richtigen Reihenfolge sind, dann können wir euch die Punkte nicht gutschreiben. Die müssen schon stimmen, die Passworte. Bei diesen 8 Ziffern einfach mal wirklich ganz genau hinhören und die ganz präzise eingeben, dass die dann bei uns auch im richtigen Ordner landen und wir dann eure EFN an die Ärztekammer melden können.
Eine Passworteingabe kann nicht weniger als perfekt sein.
Ja.
Ja, ihr habt immer da bis zum 15. des Folgemonats Zeit, also in dem Falle bis zum 15. Dezember. Dann schließen wir das Portal und dann war es das auch schon ganz einfach.
Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann dürft ihr gerne eine Bewertung abgeben über die Plattform, über die ihr uns hört. Das hilft uns, in den Algorithmen nach oben zu kommen. Die Sichtbarkeit wird erhöht und mehr können an unserem Talk sich ergötzen und viele wertvolle Tipps für die Kinderanästhesie und Kindernotfallmedizin für sich mit nach Hause nehmen. Damit tut ihr uns einen großen, großen Gefallen.
Und wenn euch das noch mehr gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns auch über Spenden freuen, denn wir sind Armin und Gordon. Wir machen das aus Herzblut, aber wir haben trotzdem laufende Kosten und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft, um dieses Projekt weiter am Leben zu halten. Und wenn wir Überschüsse generieren, dann sacken wir die auch nicht ein, sondern wir wollen die wohltätigen Zwecken zugutekommen lassen. Gordon möchte gerne ein Kinderhospiz in Berlin unterstützen und ich möchte unsere Kinderclowns am UKSA Campus Kiel fördern und unterstützen, weil ich deren Arbeit richtig toll finde.
Genau, wir sind fast auch schon am Break-Even-Point. Es sind nur noch zwei Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. Und wenn die bezahlt sind, dann kommt jeder weitere Euro eben unseren eben von Armin genannten Projekten zugute.
Boom, das ist so wie das Alpha kommt zum Omega. Mit der Geburtsstunde, mit meinem Geburtstag letztes Jahr, passt das irgendwie alles zusammen jetzt.
Ja, stimmt.
Und deshalb möchten wir uns jetzt auch an dieser Stelle bei den SpenderInnen bedanken, die uns in der letzten Periode sozusagen unterstützt haben. Ne? Wie Gordon schon gesagt hat, es werden nicht alle genannt werden, die noch gespendet haben, weil wir in der Vergangenheit aufgenommen haben. Ne? Deshalb bedanken wir uns jetzt bei folgenden Personen.
Der erste Dank geht raus an Holger.
Dann bedanken wir uns auch bei Lea, die auch eine Abonnentin ist.
Katharina.
Franziska.
Matthias.
Marvin. Und Marvin hat auch uns noch dazu geschrieben, dass er sich sehr für diesen Podcast bedankt, denn er ist Student und er hat einfach was sehr Wunderbares mit dem Fach Anästhesiologie aufgrund unseres Podcasts in Verbindung gebracht und ja, vielleicht haben wir einen neuen Kollegen gewonnen, Gordon.
Ja, mega, oder?
Sehr schön, ja.
Ruth hat uns gespendet.
Tobias, mein lieber Kollege Tobias hat uns gespendet. Vielen Dank.
Der Jan.
Simone.
Karl-Heinz.
Der Karl-Heinz.
Ja, ich glaube, das ist der Karl-Heinz aus der Praxis. Ich glaube, so viele Karl-Heinzens
sind doch, nicht
auf der Liste.
Das weiß ich ganz genau.
Okay.
Uwe.
Aus Österreich. Die Annika.
Kuno Johannes.
Again. Danke, Kuno Johannes. Simon.
Raffaela, die auch uns geschrieben hat, dass sie sich für den Podcast bedankt und dass sie extra für uns ein PayPal-Konto erstellt hat. Aber den braucht sie ja gar nicht eigentlich.
Ich glaube, bei ihr hatte das irgendwie nicht anders geklappt. Es gibt häufiger mal Probleme ohne Konto, wenn man jetzt mit Kreditkarte oder so spendet. Haben wir ja schon ein, zwei Mal gehört. Aber die Probleme haben sich immer irgendwie lösen lassen. Raffaela hat es gelöst, indem sie sich ein PayPal-Konto erstellt hat. Das ist schön. Raffaela, super, dann kannst du jetzt ja regelmäßig über dieses schöne neue Konto und den Kinder-Anzie-Talk unterstützen. Wie Arne. Und Arne ist ein lieber Kollege von mir. Arne, vielen lieben Dank.
Anja hat uns gespendet.
Hannes.
Lars.
Sebastian.
Isabel.
Maike.
Mit einer sehr großzügigen Spende.
Mhm.
Dann Heike. Die Heike, muss man ja auch schon sagen. Hallo Heike.
Ja, genauso wie der Stefan.
Lea.
Die wir eben schon genannt haben.
Simon.
Dem wir häufig das morgendliche Radeln zur Klinik versüßen. Wie nett, Dankeschön. Flora.
Sarah.
Wir haben bis Kunstinländer zwei Sarahs, ne? Einmal Sarah G. und einmal Sarah L.
Und Sarah L. ist meine Kollegin, die hat uns auch letzten Monat schon gespendet. Vielen, vielen Dank, Sarah.
Okay, und last not least, Julian.
Vielen Dank allen Spender und Spenderinnen für diese tolle Geste.
Genau. Wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, uns ein bisschen von eurem Einkommen zur Verfügung zu stellen, dann geht auf unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Dort springt euch dann ein kleiner, freundlicher Ich-will-fördern-Button entgegen, da drückt ihr drauf, müsst einmal die Datenschutzbestimmungen bestätigen. Dann kommt ihr auf die Seite, wo ihr uns dann via PayPal etwas zur Verfügung stellen könnt. Kinderhospiz und Klinik-Clowns freuen sich.
Und bevor wir jetzt zu unserem Hauptteil kommen, dieses Podcast, nennen wir euch jetzt das erste Zertifizierungspasswort. Und das lautet 7577. 7577.
Kindernotfälle im Rettungsdienst. Das ist unser Titel von dieser Folge. Und damit hoffen wir, nicht nur Notärztinnen und Notärzte anzusprechen, sondern alle, die im Rettungsdienst tätig sind. Alle. Und genauso werden wir auch diese Folge gestalten. Fälle, Fälle und nochmals Fälle. Wir wollen also unsere Fälle, die wir erlebt haben, aufarbeiten und diskutieren und hoffen, dass für den einen oder anderen etwas dabei ist, was er mit nach Hause nehmen kann.
Ja, ich bin gespannt, Gordon, was wir heute wieder beschnacken werden. Wir haben ja schon mal über Kindernotfälle im Rettungsdienst im Rahmen eines Vortrags gesprochen und auch da war eine sehr dynamische Situation zwischen uns und deshalb bin ich gespannt, worüber wir heute reden werden.
Aber kein Vortrag ist wie der andere und deshalb wissen wir selber noch nicht so richtig, was uns hier heute erwartet, oder?
Ja, weil wir immer unterschiedlich ausgeschlafen sind und heute besonders gut, wenn wir eine Stunde mehr bekommen. Ha, jetzt haben wir verraten, wann wir das aufgenommen haben.
Stimmt, ja.
Ja. Na, lass uns doch mal einsteigen direkt in das Thema. Also das Wichtigste ist ja erstmal bei so einem Notfall, dass man erkennt, dass ein Kind krank ist. Und das ist ja auch nicht immer so einfach. Also während uns ja die Erwachsenen rufen und sagen, ja, ich habe Brustschmerzen, ich habe Luftnot, ich habe dies und jenes, sind das ja meistens die Angehörigen, also die Eltern in den meisten Fällen, die uns anrufen und zu sagen, irgendwas stimmt nicht. Das Kind ist komisch.
Genau, und meistens herrscht dann schon ein gewisses Stresslevel in dem Setting, beispielsweise Wohnung, ja, weil die Eltern haben Angst um ihr Kind, das Kind spürt die Angst, das Kind hat vielleicht tatsächlich auch ein medizinisches Problem, hat Schmerzen, kriegt schlecht Luft, was auch immer, es weint. Dann geht die Tür auf und eine Horde von rot, blau, weiß gekleideten Menschen stürmt
Überfall.
Das vertraute Wohnumfeld, ja, und reißt den Eltern das Kind aus dem Arm. So soll es natürlich nicht sein. Und deshalb ist jetzt die Frage, hast du ein Kochrezept, da sind wir wieder bei Kochrezepten, wie du dich so einer Situation näherst?
Ja, bevor ich das beantworte, ich hatte noch gerade in diesem Bild einen Hund im Kopf, der mich noch anspringt.
Stimmt,
das,
ja.
Würde jetzt noch, das würde noch fehlen in dieser ganzen Situation.
Ja, der auch sein Brüderchen oder Schwesterchen mit seinem Leben verteidigen möchte.
Ja, genau so. Ja, aber wie erkenne ich das kranke Kind? Willst du mal eine ehrliche Antwort hören, Gordon?
Ja, klar.
Okay,
wir haben
das ist ja der ehrliche Podcast.
Nein,
haben wir nicht, aber ich verlasse mich sehr viel auf meine Intuition. Und es gibt natürlich Schemata und eins möchte ich auch gleich vorstellen, die diese Intuition eigentlich einfach nur in Sprache bringen. Wenn man denkt, das Kind ist krank, dann ist das Kind krank. Ein Akronym, was uns hier helfen kann, ist das sogenannte AFPU-Akronym. Das kennt man aus dem EPALS-Kurs. Und das ist eigentlich eine vereinfachte GCS-Skala, gerade so für die Notfallmedizin eben geeignet, weil man dann einfach abschätzen soll anhand dieses Akronyms, ob der Patient jetzt stark eingeschränkt ist, dann ist er schwer krank, oder ob das noch einigermaßen geht.
Und wofür und steht das Akronym?
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also das A steht für Alert, ist der Patient wach, ansprechbar und orientiert, also redet er erstmal vernünftig mit uns. V steht für Verbal Response oder Voice, also reagiert der Patient nur auf laute Ansprache. P, Painful Stimuli oder Pain, reagiert der Patient auf einen Schmerzreiz. Und U, Unresponsive, also der reagiert gar nicht mehr. Also es ist eigentlich eine vereinfachte GCS. Glasgow-Coma-Scale und du guckst einfach, wie viel reagiert der Patient und in welcher Qualität, wenn du auf ihn zugehst.
Das sind ja Informationen, die du generierst, ohne zu sehr in diese Interaktion Mutter oder Vater und Kind einzudringen. Ne? Also
ja, ganz
du,
genau.
Du stehst am Rand und beobachtest nur. Ne? Das ist auch so ein Vorgehen, dass ich bevorzuge, nicht stören, sondern ich mache die Tür auf, gehe erstmal rein, möglichst bleiben alle anderen erstmal im Hintergrund und dann halte ich Abstand und dann spreche ich mit ruhiger Stimme und gucke mir an, was für eine, in Häkchen, GCS bietet dieses Kind.
Ja, und ich habe ja vorher gesagt, dass ich mich auf mein Bauchgefühl verlasse und eigentlich ist es doch genau das. Wenn ich denke, das Kind ist ruhig und macht gar nichts und ist so apathisch, dann ist es eben unresponsive. Kinder, die schreien, die sind noch einigermaßen vital, ne? Und wenn die so reagieren, dass sie adäquat reagieren, weil die irgendwas nicht wollen, irgendwas ablehnen, dann sind sie alert. Das ist ja ein gutes Zeichen erstmal. Also ja. Und ich glaube, genau das spiegelt ja dieses Akronym wider.
Richtig. Aber darfst nicht vergessen, dein Bauchgefühl ist natürlich ein anders geschultes. Du bist Papa, du bist Kinderanästhesist, ja, du hast Erfahrung als Notarzt. Es gibt auch KollegInnen und Kollegen, die jetzt vielleicht gerade ihren zweiten Einsatz und keine Erfahrung haben. Und für die ist sowas natürlich dann in Sprache gegossen wirklich sinnvoll. Aber es geht auch noch mehr als dieses AFPU. Das ist ja nur quasi eine neurologische Einschätzung. Aber wir wollen ja mehr als nur die Neurologie. Wir wollen ja über Atmung und Herz-Kreislauf auch irgendwelche Informationen haben. Und da gibt es ein Tool, das pädiatrische Beurteilungsdreieck, das eben genau das vereint. Also Aussehen ist so ein bisschen das, was wir gerade mit AFPU schon umrissen haben. Atmung und Zirkulation. Und Worauf achten wir da?
Ja, beim Aussehen, da würde ich auch eben auf das schauen, was du gerade gesagt hast. Wie ist der Tonus des Kindes? Ist das so angespannt? Welche Interaktivität macht das Kind? Ist das sehr eingeschüchtert, eingeengt? Lässt es sich von seinen Eltern trösten? Kuschelt es sich in den Arm? Nimmt das uns auch wahr als einfallende Horde, wie du es ja gerade auch beschrieben hast?
Genau. Genau. Als nächstes kommt Atmung. Da kennen wir ja auch aus den E-Pals oder Pals-Kurven die berühmten 4 Fragen zur Atmung. Und diese 4 Fragen, das sind Fragen nach der Atemfrequenz. Also ist es normopnoisch oder tachypnoisch? Tachypnoe ist immer schon ein Alarmzeichen. Ganz häufig ist es die Folge eines reduzierten Herzzeitvolumens. Dann die Atemarbeit, also eine angeschränkte Atmung unter Zuhilfenahme der Atemhilfsmuskulatur. Das ist so als Recruitment zu verstehen, ne? Also möglichst mehr Lungengewebe zu aktivieren, um den Gasaustausch zu verbessern. Das kann dann auch schon möglicherweise für ein echtes pulmonales Problem sprechen. Tidalvolumen, ne? Flache Atmung kann Hinweis auf ein zentrales Atemproblem sein oder wie ist der Atemwegswiderstand, Einziehungen oder Nasenflügeln? Ja, also wenn das Kind versucht, den Atemweg mit allen Mitteln noch zu öffnen. Und natürlich die Oxygenierung. Ne? Also ist das Kind rosig, ja oder nein? Und da müssen wir im Hinterkopf behalten, dass eine Zyanose erst, ich glaube, bei 3 g/dL desoxygeniertem arteriellem Hämoglobin sichtbar wird. Ne? Also alles da drüber erscheint uns noch als rosig. Das sind natürlich alles Dinge, die wir auch beobachten können. Da müssen wir noch nicht stören. Und wenn es dann an die Diagnostik geht, an die apparative Diagnostik, dann würde ich sagen, Pulsoxymetrie hat einen hohen Stellenwert, ja, um erstmal wirklich zu messen, was wir einschätzen. Und die Auskultation, wenn wir den Hinweis haben, dass es ein Atemwegsproblem oder ein pulmonales Problem gibt. Ne?
Ja, genau, aber da bewegst du dich ja auch schon außerhalb des pädiatrischen Dreiecks. Das ist ja genau der Punkt, nochmal, um das zu betonen. Bei diesem pädiatrischen Notfalldreieck geht es ja darum, ohne irgendwelche Hilfsmittel das Kind zu beurteilen. Ne?
Ja.
Aber wenn du ein Atemgeräusch hörst ohne ein Stethoskop, dann ist es ja schon mal zum Beispiel hinweisgebend für eine Pathologie. Ne? Hast du einen inspiratorischen oder expiratorischen Stridor hörbar ohne Stethoskop, das kannst du ja manchmal schon sehen. Und damit hast du auch schon eine wichtige Information gewonnen.
Also nochmal zusammenfassend, die 4 Fragen, die wir uns stellen, sind die Fragen nach der Atemfrequenz, nach der Atemarbeit, nach dem Tidalvolumen im Sinne auch von Atemwegswiderstand und nach der Oxygenierung. Damit sind die 4 Fragen von Atmung beantwortet. Und dann geht es weiter zum Kreislauf.
Den man ja jetzt messen würde, aber das ist genau der Punkt. Beim pädiatrischen Beurteilungsdreieck wollen wir das ja nicht messen, sondern auf das Gucken uns verlassen. Und da schauen wir uns natürlich die Hautfarbe an und die Hautdurchblutung. Ist das Kind blass, marmoriert? Hat es eine kühle Haut vielleicht? Man kann es ja vielleicht doch schon mal vorsichtig anfassen. Ist die Rekabzeit gering? Dann wissen wir, dass das Kind irgendwie zentralisiert ist schon. Und das ist eine späte Phase eines Schockgeschehens, das das Kind möglicherweise hat.
Ne? Ich liebe die Rekabzeit, muss ich ehrlich sagen. Ein total unterschätzter Parameter, wie ich finde, auch in der Erwachsenenmedizin. Weil es gibt ja so viele Informationen. Der Blutdruck, den wir messen und auf den wir uns alle stürzen, ist ja quasi nur ein Surrogatparameter für die Perfusion. Ja? Blutdruck bedeutet nicht automatisch Perfusion. Wir wollen aber die Perfusion messen. Wir wollen wissen, wie wird die Lunge perfundiert, wie wird das ZNS perfundiert, wie werden die Organe perfundiert. Und das zeigt uns die Perfusion der Haut.
Man kann dann auch ein bisschen anamnestisch mal pieksen. So, ne? Man kann gucken, dass man die Eltern fragt, wie waren denn die Windeln? Waren die halt sehr trocken in letzter Zeit? Hat das Kind dann ausreichend getrunken? Wie ist denn die Temperatur? Gab es Durchfall, Unterbrechen? Da weiß man schon, oh, da fehlt vielleicht Flüssigkeit in dem Kind.
Ja.
Und dann hat man ein besseres Gefühl dafür, wo es hingeht. Ne?
Genau, gleiche gilt für die Schleimhäute. Sind die feucht? Die Augenhöhlen, sind die zurückgefallen? Ne? Gibt uns ein Zeichen über einen Volumenstatus. Ein Kind, das seit 3 Tagen Fieber hat, wird eher einen Volumenmangel haben. Und hier bei diesen Parametern, die wir abklopfen, eine Auffälligkeit zeigen.
Richtig. Ja, und wenn man jetzt die Brücke schlägt, dann um ein bisschen weiter zu denken an die E-Pals-Fragen, also beim Kreislauf gibt es ja 5 Fragen, die wir da klären. Wenn wir jetzt sozusagen das Dreieck verlassen und Richtung apparative Diagnostik gehen, würden wir die Herzfrequenz mal messen natürlich. Wir würden den Blutdruck natürlich auch gerne messen wollen, ganz konkret, also jetzt nicht einfach nur durch die Rekabzeit abschätzen, wie er ist, sondern messen. Dann würden wir die Vorlast auch versuchen zu beurteilen. Da gibt es ja so ganz klassisch im E-Pals-Kurs das Tasten der Leber als Parameter oder man kann die Leber ein bisschen ausmassieren und gucken, ob dadurch die Vorlast erhöht wird. Das entspricht dem Beinanheben bei Kindern oder bei Erwachsenen. Beinanheben kann man auch bei Kindern machen übrigens. Ich glaube, die Kinder, die sich die Beine anheben lassen oder die sich an der Leber rumdrücken lassen, die sind schon schwer krank, würde ich mal behaupten.
Ja, die haben keine Gegenwehr mehr, ne? Die lassen
genau.
Das zu.
Ja, und dann gibt es noch die Pulsqualität, die wir beurteilen können. Ist der Puls flach? Ist er gut tastbar? Wie sieht es da aus? Ne? Bei Kindern den Puls zu tasten ist nicht einfach. Man kann das bei größeren Kindern sicherlich an den bekannten Stellen machen, also an der Arteria radialis, bei kleineren Kindern eher an der Arteria brachialis, am Oberarm, in den Leisten kann man auch mal gerne tasten und naja, notfalls auch eben die Karotispulse. Aber ich glaube, wenn ein Kind dort getastet werden muss, dann würde ich erstmal glauben, dass das Kind keinen guten Kreislauf hat.
Ja.
Okay, also Gordon, wir können ja festhalten, es gibt verschiedene Tools, ein Kind zu erkennen, das kritisch krank ist, und dann haben wir wirklich einen hohen Handlungsbedarf oder müssen wir vielleicht auch was machen mal in der Rettungsmedizin. Ansonsten, wenn wir das so feststellen, dass das Kind einigermaßen beieinander sind, sind Kindernotfälle, wie du immer schön sagst, Elternnotfälle, und wir haben ein bisschen mehr Zeit und können ein bisschen gucken, wie wir das anderweitig lösen, das Problem. Du sag mal, Gordon, wenn wir jetzt Notärzte fragen würden in Deutschland und die fragen würden, wovor die am meisten Angst hätten, was glaubst du, was würden die antworten?
Möglicherweise Kindernotfälle.
Richtig. Hey. Das war jetzt überhaupt nicht suggestiv, aber genau so ist das nämlich. Es gab eine Untersuchung von 2004, also schon ein bisschen älter. Da haben die Notärzte befragt, was sind die Notfälle, vor denen sich die Leute am meisten fürchten. Und da wurde mit Abstand gesagt, dass die pädiatrischen Notfälle diejenigen sind, vor denen sich die NotärztInnen am meisten fürchten. Also über 80% haben angegeben, ja, pädiatrische Notfälle, damit fühle ich mich unwohl.
Okay, das ist eine ganze Menge, ne? Also 80%, da ja. Würde ich auch bei Wer wird Millionär, würde ich die Antwort nehmen. Überrascht mich aber ein bisschen, ehrlich gesagt, weil, ich bin Kinderanästhesist, ich habe jetzt vor pädiatrischen Notfällen jetzt nicht so viel Angst in dem Sinne, aber mir geht auch immer noch die Düse, wenn ich zu einem Kindernotfall fahre, gar keine Frage. Aber mein Albtraum sind die geburtshilflichen Notfälle. Also da hätte ich gedacht, dass das die Hit-Antwort wäre.
Die sind auf Platz 3 mit so, ich sag jetzt mal, 18% ungefähr. Okay. Und Platz 2 war Polytrauma mit ungefähr 20, und dann ja kommt ein Mann mit so 16%. Naja, ne, so der Sprung zwischen Platz 1 und Platz 2 ist sehr gewaltig. Von 80 oder über 80% auf 20%. Ja, vielleicht können wir heute ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen oder ein bisschen Angst machen.
Nach diesem Podcast
sind wir bei 20%
auch. Sind wir dann auch bei 20%, genau, richtig.
Ja.
Und wie wir schon in der Einleitung festgestellt haben, muss statistisch gesehen jeder Notarztstandort nur alle 5 Jahre ein polytraumatisiertes Kind unter 18 Jahren versorgen. Und da ist von Routine sicherlich keine Rede.
Ja, die Frage ist ja natürlich auch, was sind denn eigentlich so die Notfälle bei Kindern? Das ist ein bisschen altersabhängig. Bei Kindern unter 1 Jahr sind die respiratorischen Notfälle dominierend mit ungefähr 1/3 aller Notfälle. Bei den Toddlern, also bei den 1- bis 5-Jährigen, sind das vor allem die konvulsiven Notfälle. Jeder hat bestimmt diesen Fieberkrampf im Kopf. Du sagst ja dazu nicht Fieberkrampf, sondern
Infektkrampf, genau. Weil es ist nicht zwangsläufig mit Fieber assoziiert, sondern der Krampf wird oder soll ausgelöst werden durch die proinflammatorischen Mediatoren. Und die gibt es schon noch, bevor das Fieber kommt. Das heißt, die Kinder können auch afebril krampfen, und deshalb finde ich den Ausdruck, also nicht nur ich glaube, das ist auch allgemein der richtige Ausdruck für den sogenannten Fieberkrampf, der Infektkrampf. Und wer ein bisschen posen möchte, der kann dann in der Übergabe in der Klinik Verdacht auf Infektkrampf sagen. Das macht gleich einen guten Eindruck, wenn man verstanden hat, was da passiert ist.
Ja, das ist smart. Ich glaube, Fieberkrampf ist halt so ein geflügeltes Wort. Deshalb fällt es mir auch schwer, meinen Rhythmus oder meine Routine zu durchbrechen.
Aber ich sag's auch häufig noch und muss mich dann korrigieren, aber das rutscht mir auch immer raus, tatsächlich. Ja.
Ja. Bei den größeren Kindern, also von 6 bis 14 Jahren, da stehen wiederum die Traumata im Vordergrund. Ne? Das sind dann so ungefähr fast die Hälfte aller Notfälle sind Traumata.
Ja,
klar, sind die Kinder, die vom Skateboard fallen, die vom Auto angefahren werden.
Fahren Fahrrad, ne, nehmen im Straßenverkehr teil und so. Ne? Sind auch vielleicht unvorsichtig oder unvorsichtiger, weil ihnen noch nicht so die Voraussicht gegeben ist. Mein persönlicher Albtraum. Also wir haben in unserem Kinderschockraum diesem Jahr wirklich ganz furchtbare Fälle gehabt, und meine Kinder müssen das jetzt ausbaden, ja. Sobald sie wieder in der Kreuzung stehen und sie zucken, werden sie sofort am Schlawittchen gepackt und mit ermahnender Stimme, du sollst stehen bleiben, weil ich halt einfach sie dann schon unterm Autoreifen sehe, ne. Und das ist, oh mein Gott, ja, das ist der Nachteil an diesem Job. Wenn man so sieht, was da draußen passiert, dann kann man nachts echt nicht mehr ruhig schlafen.
Ja, richtig.
Reden wir lieber über unseren ersten Fall. Ich habe einen Fall vorbereitet, bei dem ich glaube, dass es ein sehr häufiger Notfall ist in der Präklinik, und das sind die Verbrühungen. Wir reden von den Säuglingen an der Grenze zur Schwelle des Kleinkindalters, die anfangen zu laufen oder sich an irgendwas hochziehen und dann auch ab und zu mal ein Kabel in der Hand haben, das zu einem Wasserkocher führt. So war es in diesem Fall. Ein zweijähriger Junge hatte sich einen Wasserkocher über den Thorax gekippt und hatte jetzt eine Verbrühung, V-förmige Rötung am gesamten vorderen Thorax mit Beginn der Blasenbildung. Das Kind hat am Spieß geschrien, klammerte sich an die Mutter weint und schrie, tun Sie doch was. Und der Vater kümmerte sich derweil um das ältere Kind, das irgendwie 4 war, auch geweint hat, Papa hat geweint. Also es war ein unglaubliches Stresslevel in diesem Einsatz. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir vor?
Ja, das ist, ich glaube, genau so ein Fall hat fast jeder Notarzt schon erlebt, der schon länger arbeitet.
Mensch, Jungs, ihr habt schon wieder die Frauen vergessen.
Ich hatte das in einer ähnlichen Variante mit Kaffee, wo das Kind dem Papa einen Kaffee machen wollte, aber dann leider sich verbrüht hat. Wie geht man vor? Ich glaube, der Arbeitsauftrag ist ganz klar. Die Mutter sagt, tun Sie doch was. Das heißt, wir müssen irgendwas tun. Und in erster Linie hat das Kind ja wahrscheinlich Schmerzen. Also wir müssen uns irgendwie daran tasten, dem Kind Schmerzmittel zu geben, die beruhigend wirken. Bevor wir aber überhaupt anfangen, ein Medikament zu geben, müssen wir uns natürlich erstmal über das Kind erkundigen. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, ein paar Fragen zu stellen.
Was interessiert dich?
Ich frage in solchen Situationen, ob das Kind erstmal ein gesundes Kind ist. Denn eigentlich sind Kinder in der Regel gesund. Sie haben keine chronischen Erkrankungen wie Erwachsenen. Und andersrum wäre es, wenn ein Kind chronisch krank ist, dann würden das die Eltern auch wissen und uns schon ganz klar und frühzeitig, glaube ich, mitteilen. Aber das muss man mal abklären. Ist die Kind gesund? Mhm. Und in den meisten Fällen werden die Eltern sagen, ja, es ist gesund. Dann würde mich natürlich interessieren, ob das Kind Allergien hat, damit ich gleich ausschließen kann, ob ich irgendwelche Medikamente nicht geben kann. Und ich muss natürlich fragen, ob das Kind nüchtern ist, um auch so ein bisschen Risikostratifizierung zu machen. Wie tief kann ich das sedieren? Ja, was kann ich an Aspirationen erwarten oder eben nicht?
Erfahrungsgemäß sind Kinder nie nüchtern. Also nüchtern nach 6 Stunden, also der Rhythmus der Nahrungsaufnahme ist immer kürzer als 6 Stunden, es sei denn, es ist nachts. Also da kann man diese Frage wahrscheinlich schon mal mit Nein beantworten.
Genau, aber trotzdem bin ich irgendwie beruhigter, wenn ich weiß, das Kind gerade eine Suppe gegessen, als einen dicken Döner oder so.
Ja, ja.
Da kann man auch so Sachen fragen, wie ob die Schwangerschaft in Ordnung war oder ob das Kind zum Termin geworden ist oder ob das irgendwie ein Frühchen war. Aber das muss man dann ganz engmaschig gucken. So wie, beim Zweijährigen würde ich das nicht unbedingt fragen vielleicht. Aber bei kleineren Kindern schon.
Genau, und dann Arbeitsauftrag, tun Sie doch was. Als allererstes würde ich sagen, mein Job ist es erstmal hier Ruhe reinzubringen. Auszustrahlen, wir haben das im Griff, wir wissen, was zu tun ist, wir werden jetzt was tun, jetzt können sich alle mal beruhigen. Und als nächstes kommt schon die Analgesie. Und da haben wir verschiedene Medikamente, wir haben verschiedene Applikationswege. Wofür würdest du dich in dieser Situation entscheiden, Armin?
Ja, da stellt sich ja die Frage nach dem, was gebe ich und wie gebe ich es? Und zum Thema was, da kann man ja mal aufzählen. Also Ketamin ist natürlich eine Option, mit Midazolam. Dann ein Opiat, Fentanyl oder Pyrethroid, das sind ja so die häufigsten Opiate, die so im Rettungsdienst wahrscheinlich geführt werden. Und natürlich muss man sich fragen, wie man es gibt. Also dann eben nasal ist eine Option sicherlich, inhalativ kann man es geben, IV das Medikament und rektal. Und ich glaube, für dieses Szenario würde ich mir die Ketamingabe aussuchen und die Applikationsart wäre die rektale Gabe. Denn das Kind ist in einem Windelalter und ich finde, im Windelalter ist die rektale Applikation sehr gut. Sehr gut durchführbar, am wenigsten invasiv in Abwägung der Umstände, die da eben jetzt gerade sozusagen sind. Ne? Einen IV-Zugang zu etablieren wäre natürlich super, aber ich glaube, echt schwierig hinzubekommen bei so einem Kind. Und glaube, mit der rektalen Applikation haben wir die besten Optionen. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, im letzten Podcast erwähnt, wie wir das machen würden. Wir würden da eine 5-Milliliter-Spritze nehmen, einen Absaugkatheter kürzen, den Konus drauf machen auf die Spritze und dann Medikamente geben in einer hohen Konzentration, damit wir wenig Volumen haben. Und dann mit ein bisschen Gleitmittel, also man hat ja Instillagel meistens auf dem RTW oder vielleicht hat jemand Bepanthen da, also im Haushalt meine ich, und dann kann man das rektal applizieren, das Medikament oder die Medikamente. Ja.
Bei der rektalen Applikation sollte man bedenken, dass man die Medikamente nicht zu tief rektal appliziert, sondern direkt hinter den Sphinkter. Auch das haben wir schon mal erklärt, woran das liegt. Das liegt an den unterschiedlichen Drainagewegen. Der eine Drainageweg, also venöse Drainageweg, führt über den Plexus rectalis inferior über die Iliakalvenen direkt in die untere Hohlvene. Das heißt, wir umgehen den Pfortaderkreislauf.
In den höheren Regionen der Ampulle, die Resorption stattfinden über die Vena rectale superioris, die wiederum über die Vena mesenterica inferior drainieren, die dann wiederum in das Portaladersystem führen. Und dort hat man dann den First-Pass-Effekt in der Leber. Das heißt, diese Gabel ist halt weniger effektiv. Das heißt, wir versuchen halt direkt hinterm Sphinkter das zu platzieren als Medikament, wie du es gerade gesagt hast. Nach dem Rausziehen der Spritze muss man schön die Backen nochmal kurz zudrücken, damit das auch nicht wieder rausläuft. Ich glaube, das ist das Wichtige bei dieser Applikationsform.
Ja. Anatomie 101. Ja. Muss man tief kramen. Ja. Aber tatsächlich ist das diesmal angewandte Anatomie. Ich glaube, das kann man nicht so häufig sagen. Ne? Angewandte Anatomie. Aber das ist tatsächlich hier relevant, ja, wie man das macht.
Und wie würdest du so die Anschlagszeit einschätzen nach deiner Erfahrung? Wie lange dauert das?
15 bis 20 Minuten. Man darf nicht vergessen, schon, das Kind kommt von einem unheimlich hohen Stresslevel. Ne? Das heißt also, man braucht auch andere Dosierungen, ehrlicherweise. Ich dosiere das schon primär relativ hoch, weil ich einfach weiß, dass die niedrigen Dosierungen, die auch in den meisten Notfallsanitäter-Algorithmen stehen, wahrscheinlich ein guter Anfang sind, aber sie werden nicht zu einer suffizienten Analgesie führen. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber entsprechend auch wenig unerwünschte Nebenwirkungen haben. Aber man kann ja damit schon mal anfangen und dann notärztlich mit einer wiederholten Gabe fortfahren. Ich habe das Kind ja am Monitor, ich kann Komplikationen möglicherweise sofort behandeln, das heißt, da bin ich relativ entspannt. Aber meine Devise ist Hit Hard and Early, also ich gehe mit einer hohen Konzentration rein und dann braucht man so 15 bis 20 Minuten. Und in der Zeit würde ich dann die Familie begleiten. Ich würde sagen, so, das Medikament braucht jetzt Zeit zu wirken, ungefähr eine Viertelstunde. Sie werden merken, dass Ihr Kind immer weniger Schmerzen haben wird und diese Zeit müssen wir einfach abwarten. Und Sie können jetzt für Sie da sein, Sie können es trösten, können es streicheln und so, ne? Und das ist dann für die meisten Eltern auch gut akzeptabel, weil es passiert jetzt ja was, man muss halt nur die Wirkung abwarten.
Ja, richtig. Und ich glaube, noch zwei Sachen sind wichtig. Wie du schon gesagt hast, dass man es hoch konzentriert, weil man hat nur diesen einen Versuch, das zu machen. Ein zweites Mal nochmal rektal ranzugehen, ja, ist möglich, aber ich glaube, da hat man schon vieles verloren. Das ist nochmal ein Plädoyer dafür, eine höhere Konzentration zu geben. Und das zweite ist, wenn das Kind dann wirklich gut analgesiert ist, dann sollte man die Zeit doch nutzen, einen Zugang zu legen, ja, damit man die Möglichkeit hat, nochmal dann was nachzugeben, weil das wird ja nicht dabei bleiben, gerade bei so einem schweren Verletzungsmuster, wie du es beschrieben hast, dass man dann einfach einmal was gibt und dann ist es vorbei mit dem Schmerzen. Nein, so ist es eben nicht. Ne?
Genau.
Möglicherweise braucht es auch eine Wundinspektion oder was weiß ich, Wundreinigung im OP, da hat man dann eben schon diesen Zugang gelegt, ne? In dieser analgetischen Phase eben.
Ja, vor allen Dingen das Ketamin ist dann auch nach 20 Minuten wieder weg, ne? Und oder nach einer Stunde.
Ja.
Und dann beginnt das Problem wieder von vorne. Wenn ich dann Zugang habe, dann kann ich die Analgesie suffizient IV aufrechterhalten.
Spannend, da kann ich dir mal aus dem Nähkästchen was erzählen. Ich habe genau diese Kombination mal gemacht beim Kind, dass ich, das gebissen wurde. Das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ne? Aber da meinte die Mama, das fand ich ganz spannend, halluziniert mein Kind. Das hat so, und ich habe nicht gesagt, was ich gegeben habe, aber sie hat das so erkannt an ihrem Kind, dass es halluziniert. Das fand ich super spannend. Also das war auch so ein zweijähriges Kind. Also das Ketamin macht schon so wirklich skurrile Sachen. Ich sage immer, die Kinder werden wunderlich.
Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Also deshalb ist das Midazolam schon auch nicht ganz unwichtig, mit dazu zu tun. Ne? Was man dazu noch sagen muss, offiziell darf man Wirkstoffe nicht vermischen, weil man damit ein neues Medikament herstellt. Das ist dann fernab jeglicher Zulassung. Das muss man einfach selber wissen, ob man das jetzt in zwei Portionen gibt oder ob man das dann entgegen der Gesetzeslage vermischt. Ich habe mich bisher immer für den Kombi-Wirkstoff entschieden. Man muss es einfach nur wissen, dass man es verantworten muss, wenn man das so macht.
Ja, mal abgesehen davon, dass wir IV-Medikamente rektal geben.
Ja, gibt es einige weitere.
Es ist schon sehr grau natürlich, aber das ist genau der Punkt. Das ist Improvisation, das ist Kindernotfallrettung.
Individueller Heilversuch, nennen wir es so, oder?
Einverstanden.
Was gibt es noch für Optionen? Also du hast gesagt Fentanyl, Pyrethramid, Fentanyl habe ich schon mal inhaliert in so einer Verbrennungssituation. Ja, das war ein älteres Kind, einfach eine Ampulle Fentanyl in die Inhalationskammer vorgehalten und nach so 10, 15 Minuten wurden die Pupillen eng und das Kind wurde ruhiger und dann konnte ich einen Zugang legen. Es hat auch gut funktioniert, ehrlich gesagt. Aber es hat halt gefühlt lange gedauert. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut das Kind den Wirkstoff inhaliert, ne? Oder sich dann doch zur Mutter zuwendet und den Kopf zur Seite dreht. Der Weg der Applikation muss zu dem Kind passen.
Da fällt mir eine Sache noch nicht erwähnt, und zwar Lutschbonbons oder mir fällt gerade der Name nicht ein.
Habt ihr die?
Ja, tatsächlich haben wir die. Die sind noch relativ neu bei uns auf dem NEF. Und so kam ich in eine spannende Diskussion mit einem Notfallsanitäter darüber, wann man das eigentlich gibt. Und der Vorteil ist halt der, dass das halt schön analgetisch wirkt und sobald das zu sedierend wirkt, dann wird das halt nicht mehr weiter benutzt oder lässt der weitere Konsum nach und damit limitiert sich das von alleine. Aber es ist natürlich auch eine super elegante Methode, das eben
allerdings, ja,
zu nehmen, einzunehmen.
Dann haben wir nochmal den Hinweis bekommen von einem Hörer, dass man auch Ketamin inhalieren lassen kann. Auch das war mir neu tatsächlich. Ich habe das mal nachgelesen. Da gibt es eine Veröffentlichung im British Journal of Medicine.
Mhm.
Und die haben das auch untersucht. Überschaubare Fallzahl. Und am Ende haben sie herausbekommen, ja, es geht. Dauert halt auch relativ lange, bis wirksame Plasmaspiegel aufgebaut werden. Aber man kann das auch machen. Man kann also Ketamin offensichtlich inhalieren lassen. Und auch hier wieder gilt, muss halt zum Kind passen. Ne?
Es gibt ja, Kinder,
die sind dort compliant und machen das. Und dann gibt es eben andere, die finden das unheimlich, dass da dieser Nebel eingearbeitet werden muss. Für die ist es dann nicht das Richtige.
Mhm.
Da kann man es dann eben auch nasal geben, über ein MAD. Und ich vergesse jedes Mal, wofür MAD steht, weil das so kryptisch ist irgendwie. Was, wie heißt das?
Mucose. Anatomization Device oder so.
Genau, genau. Und das A steht nicht für Application, sondern für Atomization. Oder
Atomization,
so.
Ja.
Richtig, ja, okay. Also.
Es klingt irgendwie so aus, wie aus einem Marvel-Film. Ich automatisiere.
Man muss dazu wissen, haben wir auch schon häufiger gesagt, Midazolam brennt. Ich gebe es gar nicht mehr nasal. Ketamin ist wohl auch nicht so angenehm. Allerdings ist mein persönlicher Eindruck der, dass die Kinder die nasale Gabe gar nicht so stört. Es ist eher so, wenn dann was hinten runterläuft und sie das verschlucken und dann husten und das schmeckt nicht lecker, dass die das stört und dass sie dann anfangen irgendwie sich zu beschweren.
Mhm.
Aber so der initiale Stoß in die Nase, der wird eigentlich ganz gut toleriert. Wie ist dein Eindruck?
Ja, wahrscheinlich bist du ja viel gefühlvoller als ich. Also ich habe auch Riesenprobleme mit der nasalen Applikation. Na klar, wenn es sozusagen die beste Möglichkeit in dem Setting ist, es zu machen, dann würde ich das auch machen. Also ich würde das schon gut abwägen, aber so richtig uninvasiv ist es auch nicht, meiner Meinung nach. Aber ich mache es trotzdem natürlich bei ausgewählten Patienten.
Genau. Der Weg muss zum Kind passen.
Ja.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir so ein paar Möglichkeiten besprochen, wie man Analgetika in ein Kind bekommt.
Und wie hast du es jetzt bei diesem Kind ganz konkret gemacht?
Ich habe es auch rektal gegeben. Ich habe Midazolam und Ketamin kombiniert. Mhm. Ich habe 5 Milligramm Ketamin und 1 Milligramm Midazolam pro Kilogramm Körpergewicht zusammengemischt. Wie du gesagt hast, in der hohen Konzentration. Ne? Also 5 Milligramm pro Milliliter Midazolam und 50 Milligramm pro Milliliter Ketamin. Also nicht S-Ketamin, sondern das Ketamin, das aus beiden Racematen besteht, weil wir nur das im Rettungsdienst zur Verfügung haben. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Zugang noch etabliert habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Da war ich dann noch nicht so reflektiert darüber. Aber jetzt würde ich es auf jeden Fall tun.
Mhm. Ja, ich hatte genau diese Situation im Schockraum dann als aufnehmender Arzt quasi, dass dann der Notarzt mir gesagt hat, ja, ich habe das gemacht. Eine nasale Applikation eines Medikamentes zur, also ich glaube Ketamin war das, zur Analgesie. Und als ich dann das Kind hatte, war es halt komplett am Schreien. Ich so, gut,
ja,
dann fange ich von vorne an.
Ne?
Ist okay. Aber ich meine, das ist okay. Ich mache dem Kollegen auch keinen Vorwurf. Das ist einfach so. Ne? Wer weiß, wie die Umstände da waren. Und ich würde mir nie anmaßen, die Arbeit eines Notarztes oder Notärztin in der Präklinik zu kommentieren oder zu bewerten.
Wir haben das bequeme Umfeld eines Teams, das wir kennen und den Schockraum, den wir kennen, ganz andere Arbeitsbedingungen als auf der Straße. Ne?
Hm. Und wohin bist du mit dem Kind gefahren?
Ich bin mit dem Kind, damals habe ich noch in Bremen gearbeitet, in die Kinderklinik gefahren, die das gut versorgen konnte. Die haben wir da eigentlich regelmäßig gehabt, die Verbrennungskinder. Man muss natürlich, wenn wir große Körperoberflächen verbrannt haben, zweitgradig oder mehr, Gesicht, Hände, gelenkübergreifend, dann sollte man die Kinder großzügig einem Verbrennungszentrum vorstellen. Man kann da ja mal anrufen und kann denen das besprechen und dann kann man sagen, okay, dieses Kind muss dahin. Dann kann man das vielleicht sekundär luftgebunden transportieren, wenn es ein weiterer Weg ist, oder man fährt es direkt dahin, wenn man in der Großstadt ist, wie wir in Berlin, und wir quasi das innerhalb von kürzester Zeit erreichen können. Das muss man einfach individuell dann für sich entscheiden.
Ja, und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man primär erstmal zu dem nächstgelegenen Versorger fährt mit Chirurgie oder Kinderchirurgie und der kann im Verlauf dann einen Sekundärtransport, wie du es gerade gesagt hast, dann organisieren. Also man muss sich nicht gezwungen fühlen, große Strecken abzulegen, damit man halt meint, man muss jetzt sofort zum Verbrennungszentrum fahren. Also ich glaube, das ist nicht das Ziel der Verbrennungszentren unbedingt.
Genau so. Genau so. Um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zu unserem letzten Podcast Medikamentensicherheit. Wir haben jetzt ja hier eine Applikation eines Medikaments durchgeführt in einer Alters- und Gewichtsklasse, die uns nicht vertraut ist, vielleicht sogar auf einem Weg, der uns nicht vertraut ist. Und hier heißt es ganz klar in der Leitlinie zur Medikamentensicherheit bei Kindernotfällen, dass die Verordnung von Notfallmedikamenten immer unter Kenntnis und Verwendung von pädiatrisch-pharmakologischer Referenzen oder kognitiver Hilfsmittel erfolgen soll. Also wir sollen irgendwas zu Rate ziehen, was unsere Rechnung verifiziert. Und die Grundlage ist immer das Körpergewicht. Und hier ist ganz klar die Empfehlung, wie du gesagt hast, das bekannte Körpergewicht. Die Eltern fragen, kennen sie das Gewicht? Und wenn nicht, dann längenbezogen. Und da gibt es ein Tool, das wir auf unserer Homepage verlinkt haben. Unsere Homepage www.kinderanästhesie-talk.de. Findet ihr dann links im Reiter unter pädiatrische Notfallkarte, da kommt ihr dahin, da ist oben rechts so eine Perzentilienkurve, wo man dann tatsächlich anhand des Alters des Patienten die 50. Perzentile angegeben bekommt, auf der man dann das wahrscheinliche Körpergewicht, zumindest das Normalgewicht für diese Altersklasse abschätzen kann und das kann dann eine gute Grundlage sein für die Berechnung der Medikamente.
Ja, schöner Fall, ich glaube so der Klassiker. Dann haben wir aber noch einen zweiten Fall, den wir besprechen wollen, oder?
Jawohl.
Der kommt noch aus deiner Feder. Hast du den erlebt oder das war, glaube ich, eine Kollegin, die ihn so gehabt hat, ne?
Richtig, genau. Sie hatte nach diesem Einsatz, den sie als sehr belastend empfunden hat, weil sie auch zu Unrecht meiner Meinung nach dann aus der aufnehmenden Klinik kritisiert worden ist, hat sie mir den Fall vorgestellt und ich fand das gut, was sie gemacht hat. Ich fand es wirklich gut und ich kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Und zwar handelte es sich dabei um einen 6-jährigen Jungen mit Dyspnoe. Und sie berichtete, dass dieses Kind dann tatsächlich eine echte Dyspnoe mit Zyanose hatte. Also es war tatsächlich ein echter Kindernotfall, möglicherweise lebensbedrohlich. Das Kind hatte tagsüber ein Krankheitsgefühl und einen Leistungsknick und ist dann früh schlafen gegangen. Und aus dem Schlaf heraus ist es dann aufgewacht und hatte einen Stridor in- und expiratorisch, hatte eine massive Dyspnoe, kein Husten, hatte aber Fieber. Mhm. So. Und dann ist, wenn man jetzt nach unserem pädiatrischen Beurteilungsdreieck da rangeht und wir sozusagen das Problem identifiziert haben, stellen wir uns die Frage, ja, was haben wir hier für eine Verdachtsdiagnose?
Ja, schwierig, ne? Auf der einen Seite das Fieber, da würde man so vermuten Epiglottitis, dafür ist aber der 6-Jährige ein bisschen alt. Dann hat er aber ja auch komischerweise in- und expiratorischen Stridor, das ist ja auch merkwürdig, weil normalerweise hat man ja bei einem inspiratorischen Stridor einen Hinweis für eine Stenose des oberen Atemweges und bei einem expiratorischen für die eines unteren. Kein Husten.
Passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen, nee, ne?
Irgendwie nicht. Und dann auch dieses Krankheitsgefühl, weiß ich nicht. Aber?
Es ist völlig egal, wie wir diese Erkrankung nennen, denn es ist ja eine respiratorische Insuffizienz und die müssen wir behandeln. Wir müssen keine Diagnose behandeln, sondern wir müssen jetzt in diesem Fall dem Kind das Atmen erleichtern. Und das erklärt sich eigentlich auch ganz gut aus der Physiologie der Atmung, warum wir jetzt hier mit einer ganz heißen Kiste zu tun haben.
Ja, da machen wir wieder einen Schlenker zu unserer allerersten Folge, glaube ich.
Ja, back to the roots.
Genau, zum pädiatrischen Dilemma, dass auf der einen Seite der O2-Bedarf erhöht ist für ein Kind. Ne? Also die haben einen Sauerstoffverbrauch, der liegt bei 6-8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
Hallo, ich bin's, Graf Zahl.
Und auf der anderen Seite haben die Kinder reduzierte pulmonale Reserven. Und zwar eine erniedrigte funktionelle Residualkapazität, natürlich absolut, aber auch natürlich relativ zum Körper gesehen. Also insofern sind Kinder prädisponiert davon, respiratorisch sich zu erschöpfen.
Relativ schnell, genau. Erschwerend kommt noch dazu, das haben wir auch schon mal besprochen, das berühmte R-hoch-4-Gesetz, also das Gesetz von Hagen-Poiseuille. Das beschreibt, dass der Volumenstrom V, das heißt geflossenes Volumen pro Zeiteinheit, bei einer laminaren Strömung durch ein Rohr mit dem Radius R und der Länge L einem gewissen Widerstand ausgesetzt ist. Das bedeutet, wenn man den Innendurchmesser verändert, beispielsweise verdoppelt, dann steigt der Volumenstrom auf den Faktor 16, weil nämlich der Radius dieses Rohres mit der Viererpotenz im Zähler dieser Rechnung steht. Und im Umkehrschluss verringert man den Radius R, verringert sich der Volumenstrom um den Faktor 16. Das heißt also, der Atemwegswiderstand erhöht sich um den Faktor 16. Die Atemarbeit nimmt dramatisch zu.
Genau. Was Albert Einstein damit sagen möchte, ist, dass die Atemarbeit das Produkt aus Druck mal Volumen ist. Und weil wir jetzt einen erhöhten Widerstand haben, müssen wir mehr Atemarbeit machen. Also das Produkt aus Druck mal Volumen, transpulmonaler Druck mal Volumenänderung wird mehr. Das heißt, wir brauchen noch mehr Sauerstoff, um unsere Atemmuskulatur heranzutreiben. Normalerweise brauchen wir 1-2% des Gesamt-O2-Verbrauches für unsere Atmung. Und das nimmt jetzt dramatische Ausmaße an. Das wird mehr. Und dadurch müssen wir mehr Atemarbeit verrichten, weil der volumenbewegende Anteil und die isometrische Arbeit, die ja die Gesamtarbeit der Atemung machen, vermehrt werden. Vor allem die volumenbewegende Arbeit nimmt durch die Zunahme der resistiven Atemarbeit zu. Und somit kommen wir in eine Situation, in der wir ein Atempumpversagen riskieren oder eben zu einer Sauerstoffunterversorgung kommen. Also das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Wenn das Kind komisch wird, ne, wenn das nicht mehr mit uns redet, das ist ja dann eine Vigilanzminderung. Das ist das Zeichen, dass das Kind einfach zu wenig Sauerstoff in den Gehirnzellen hat. Die Lichter gehen oben aus und das Kind ist krank. Das heißt,
genau.
Die Therapie der respiratorischen Erschöpfung steht einfach im Zentrum der Behandlung.
Das wollte ich auch gerade sagen und deshalb ist die Diagnose erstmal egal. Unsere Arbeitsdiagnose ist respiratorisches Versagen oder drohendes respiratorisches Versagen. Und da müssen wir dazwischen grätschen. Und dazu gibt es einen Flowchart zur respiratorischen Insuffizienz und ich glaube, den werden wir auch in unseren Shownotes verlinken. Und dieser Flowchart stammt aus einem Artikel aus Anästhesie und Intensivmedizin von 2022, also quasi ist noch warm und kommt von den üblichen Verdächtigen Landsleiter Jung Lena. Ist die Erklärung oder die Erläuterung zum kindlichen Polytrauma neue Leitlinie.
Ja, das muss man vielleicht noch betonen an der Stelle, dass es halt für das kindliche Polytrauma gedacht ist. Aber wir finden, dass das sehr gut für viele respiratorische Insuffizienzen zutrifft. Genau. Aber es wird eben auch sicherlich ein paar respiratorische Insuffizienzen geben, bei denen es dann nicht zielführend ist, möglicherweise.
Aber das Kochrezept ist schon mal ein gutes.
Denn das ist ein sehr gutes, ja.
Beginnt quasi von nicht invasiv zu invasiv. Und wenn wir jetzt ein Kind mit einer respiratorischen Insuffizienz haben, ist die erste vorgeschlagene Maßnahme Sauerstoffgabe.
Genau, wenn ein Kind auf Sauerstoffgabe nicht mit der Sättigung anspricht, dann haben wir noch ein A-Problem.
Genau. Genau. Am wenigsten invasiv ist erstmal ein Essmarsch-Handgriff. Wenn das Kind tief bewusstlos ist und Güdel toleriert, kann man das machen. Also Atemweg öffnen, Sauerstoffgabe. Und wenn die Tidalvolumen ja immer noch nicht suffizient sind, kann man es nicht invasiv unterstützen. Das heißt, mit einem Beutel einfach atemsynchron dem Kind ein bisschen Arbeit abnehmen und es unterstützen. Das ist übrigens auch das, was die Kollegin in diesem Fall gemacht hat. Ja. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass dieses Kind gut oxygeniert in die Klinik gebracht werden konnte, so als Spoiler schon mal vorweg. Dann gibt es aber noch andere Probleme, die mit einer Ventilationsstörung einhergehen, wie zum Beispiel eine Spastik. Und da wird empfohlen, eine Vernebelung von Salbutamol oder Adrenalin pur. Hast du da ein Favorite? Was machst du?
Das kommt ein bisschen aufs Alter an. Ich glaube, für so Kleinkinder würde ich Adrenalin geben, 3 Milligramm direkt aufziehen auf so einen Vernebler. Und das vernehmen lassen zum Inhalieren und ab, ich weiß nicht, ab dem Schulkindalter würde ich dann Salbutamol nehmen in den üblichen Dosierungen.
Warum? Tatsächlich. Warum macht es einen Unterschied?
Weiß nicht, aus historischen Gründen, glaube ich.
Okay, ich nehme tatsächlich immer Adrenalin pur, 5 Milliliter in die Verneblerkammer und dann einfach so lange inhalieren, bis das Problem behoben ist. Oder ich abbrechen muss aufgrund von kardialen Nebenwirkungen. Da würde ich umsteigen. Tatsächlich, wenn das schwierig einzufangen ist, das Kind, dann würde ich noch mit dem anderen Wirkstoff, mit hier Ipratropiumbromid, Therapieversuch wagen, einfach vor dem Hintergrund, dass ich dann auch eine Parasympatholyse habe. Also ich mache einmal eine Sympathikomimese mit Adrenalin oder eben Salbutamol, so wie du es machst im Kleinkindalter, und auf der anderen Seite eine Parasympatholyse mit dem Ipratropiumbromid. Und in der Kombination kriegt man eigentlich die Bronchospastiken ganz gut in den Griff.
Während du es gerade erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht, warum ich eigentlich Adrenalin gebe in dem Kleinkindalter und Salbutamol im höheren Lebensalter. Die Antwort liegt, glaube ich, in der Ursache der Problematik. Ich glaube, ältere Kinder haben tatsächlich so einen Asthmaanfall und dadurch ein Stridor. Dafür ist ja ein Beta-2-Sympathikum-Medikum ganz gut. Und die Kleinkinder haben ja kleine Atemwege, die geschwollen sind und vielleicht wirkt das Adrenalin dort irgendwie besser.
Gute Überlegung.
Vielleicht ist das ein Argument, mit dem ich kommen könnte. Aber ehrlich gesagt, so sicher bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass beides hilft.
Dann kann man noch, wenn man IV-Zugang hat, Repotrol geben. Und das finde ich immer ein bisschen tricky, weil Repotrol in 0,9 Milligramm Ampullen üblicherweise geliefert wird. Und die Dosierung bei Kindern ist 1,2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das muss man irgendwie in dem Stress irgendwie sinnvoll zusammenbringen. Mhm. Ich habe dann ein Kochrezept, und zwar bedeutet er 1,2 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, 6 Mikrogramm pro 5 Kilo. Und wenn man sich jetzt diese Ampulle, 0,9 Milligramm, auf 15 Milliliter aufzieht, dann habe ich 6 Mikrogramm pro Milliliter und dann kann ich quasi alle 5 Kilo Körpergewicht 1 Milliliter geben, IV. Damit komme ich noch am nächsten ran. Ich finde es kompliziert. Hast du irgendwie was Einfacheres da parat?
Ich weiß nicht, ob meine Lösung einfacher ist, aber ich mache es anders. Ich ziehe das Medikament auf 9 Milliliter auf, dass ich 10 Mikrogramm pro Milliliter habe. Und dann gebe ich 1 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also ich gebe es halt ein bisschen niedrigerer dosiert als empfohlen, aber dadurch ist es einfacher zu rechnen.
Das stimmt.
Ja, und dann weiß ich aber immer, dass mir so ungefähr 20% fehlen und dann gebe ich eben weder noch dann zu der errechneten Menge nochmal 20% drauf, weil das ist irgendwie dann doch wiederum einfacher zu rechnen. Oder vielleicht manchmal reicht auch vielleicht die niedrigere Dosierung und mal gucken.
Also du titrierst nach Wirkung quasi, ja. So wie es Kaufmann genau. Auch empfohlen hat. Ne? Mhm. Ja, ist auch eine gute Möglichkeit. Eine gute Lösung. Und damit kriegt man die Kinder, also so wie in diesem Fall, Arbeitsdiagnose respiratorische Erschöpfung, hat man dieses Kind gut oxygeniert in die Klinik gebracht. Die Kollegin hat es noch einen Schritt weiter gegangen und gesagt, also Leute, passt auf, ich habe hier ein Kind mit einem vermutlich schwierigen Atemweg. Es hat einen Stridor, der jetzt nicht näher bezeichnet ist. Es erschöpft sich respiratorisch, das braucht irgendeine Form der Atemunterstützung, möglicherweise eine Intubation, die könnte schwierig sein, deshalb mache ich es nicht vor Ort. Bitte bereitet den Schockraum vor für eine Notfallintubation bei einem Kind.
Ja. Achso, das mit dem schwierigen Atemweg hast du vorher aber nicht erzählt. Das war aber so, ja? Das Kind hatte irgendwie Stigmata für einen schwierigen Atemweg, oder?
Nein. Also das Stigma war sozusagen der Stridor. Also,
achso, der funktionelle, so eine, schwierige Atemweg.
Genau. Also eine geschwollene Glottis oder Epiglottis kann ja durchaus ein Intubationshindernis darstellen oder auch ein Oxygenierungsproblem, wenn man das Kind einleitet und das Schutzreflexe verliert. Ne? Also das muss man wissen und deshalb hat sie es eben auch nicht in der Präklinik gemacht, sondern hat gesagt, das muss in der Klinik im klinischen Setting geschehen.
Sehr, war doch sehr klug.
Kluger Schachzug, genau.
Ja, eben. Und würde mich jetzt mal interessieren, was die da gemeckert haben in der Klinik.
Ja, in der Klinik ist dann einiges nicht gut gelaufen. Erstens war es nicht vorbereitet. Also die Intubation war nicht vorbereitet, die Manpower stand nicht bereit, also es ist noch keine Information überhaupt an die Anästhesie gegangen und an die Intensivstation und die Pädiater wussten nicht Bescheid. Das heißt, das ist überhaupt nichts gebahnt worden. Und als dann dieses Kind zunehmend schlechter wurde in der Klinik, da lief dann alles hoppla hopp, ohne Vorbereitung, ohne vorher Ausrechnen und dann führte das eben auch dazu, dass das Kind entsättigt ist und auch prolongiert entsättigt ist, weil es eben auch schwierig war zu intubieren. Das ist nicht gut gelaufen, muss man
sagen. Obwohl die Notärztin alles richtig gemacht hat, hat sie den Anschluss bekommen, obwohl die Klinik versagt hat. So.
Ja, ich denke, so habe ich es auch verstanden. Und ja, also das Kind ist im Verlauf sogar trachotomiert worden, weil es ein Weaning-Versagen hatte. Also es ist wirklich ein schweres Krankheitsbild gewesen.
Ja, aber das ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass wir einfach auf Augenhöhe uns begegnen sollten, aufeinander hören sollten und eben nicht sofort im ersten Moment etwas verurteilen. Mehr miteinander und weniger gegeneinander.
Und vielleicht ein bisschen mehr auf seine eigenen Prozesse gucken und nicht die Fehler immer beim anderen suchen. Das trifft, glaube ich, in diesem Fall ganz gut zu.
Ja. Okay, wir sind aber immer noch bei dieser Grafik der respiratorischen Insuffizienz und wir haben uns erstmal dafür entschieden, dass wir nicht invasive Maßnahmen anwenden wollen. Dass wir also, wir haben keine Notwendigkeit, invasive Maßnahmen zu verwenden. Und das sind alles die wir eben genannt haben. Und was ist, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen invasive Maßnahmen? Was machen wir dann?
Genau, die Leitlinie hat schon gesagt, invasive Maßnahmen interpretiere ich jetzt mal als Notfallnarkose, Notfallintubation. Sollen wir extrem eng stellen? Also wenn die Kinder quasi tot sind, apnoeisch sind, schnappatmen, dann darf man intubieren, dann darf man das versuchen. In allen anderen Fällen sollte man das nur unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Analyse durchführen, so wie wir das in der Einleitung schon einmal besprochen haben.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Satz, ne? Aber angenommen, wir kommen jetzt in diesen Pfad, in dem wir eine invasive Maßnahme brauchen, und das ist ja für mich eine Intubation, da brauchen wir auch zwangsläufig eine Narkose, oder sonst wird eine Intubation sehr, sehr schwierig. Und dafür gibt es auch einen Algorithmus, aber den überspringen wir jetzt an dieser Stelle, würde ich sagen. Und ich stelle dir einfach unseren nächsten Fall vor und anhand dessen besprechen wir dann, wie man eine Notfallnarkose macht.
Das ist ein Fall, den, glaube ich, niemand selber erleben möchte. Erzähl mal, was ist passiert?
Ja, also fast schon unspektakulär eigentlich. Ein 4-jähriger Junge ist gestürzt im Badezimmer. Er ist mit dem Kopf an der Badewanne aufgekommen, mit der Hinterseite des Kopfes. Und beim Eintreffen des Rettungsdienstes lag das Kind somnolent auf dem Fußboden. Es war eine kleine Blutlache unter dem Kopf und er hatte Strecksynergismen. Ja, und dieses Kind hatte in diesem Falle auch noch eine schlechte Sättigung. Als es da auf dem Boden lag, hatte eine 88er Sättigung und eben den Verdacht auf ein Schädelhirntrauma, was ja sehr naheliegend ist bei diesem Verletzungsmuster. Mhm. Und sogar in dieser Situation sagt diese Leitlinie, dass bei Hypoxie und schweren Schädelhirntrauma eine Indikationsstellung zur Narkose mit invasiver Beatmung nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Analyse erfolgen sollte. Aber in diesem Falle hat sich das Team dafür entschieden, das zu machen. Und ich glaube, es war auch richtig so.
Die prähospitale Notfallnarkose bei Kindern ist echt eine heiße Kiste.
Total.
Findet ein eigenes Kapitel in der neuen Leitlinie, das kindliche Polytrauma von 2022, die wir schon erwähnt haben. Und ja, wir können die einfach mal durchexerzieren, oder? Damit wir da mal drüber gesprochen haben.
Erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was das alles bedeutet, ne? Mhm. Also es fängt natürlich damit an, dass man alles gut vorbereiten muss. Das beginnt mit einer Präoxygenierung mit 100% Sauerstoff über eine dicht sitzende Maske.
Überprüfung der Indikation der Narkose und keine Narkose ohne IV-Zugang oder IO-Zugang. Der muss nochmal geprüft werden. Idealerweise ist der sicher vor Dislokation. Und dann geht es darum, die Narkoseplanung im Team durchzuführen.
Genau, man sollte vorher alle Medikamente festlegen, welche Dosierung man gibt, in welcher Reihenfolge, ganz klar kommunizieren. Und man muss auch immer eine Größe links und rechts haben von den Atemwegshilfen, die man haben möchte, auch alternative Atemwegshilfen haben. Also man braucht einen Plan B. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass man einmal das ganz klar ausspricht. Weil die Leute können im Rettungsdienst eben nicht die Gedanken lesen, die man hat. Man muss das verbalisieren. Ich glaube, das ist so das A und O. Man kommt sich so blöd dabei vor, wenn man nur sagt, bitte hol einen 4-0er und einen 4,5er Tubus raus. Nimm einen 2er und einen 2,5er Larynxmaske bitte mit raus. Also das klingt so banal und lächerlich, aber es ist total wichtig, weil das ist einfach essentiell, glaube ich.
Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal die Lanze für Checklisten brechen. Wir machen das selten. Wenn wir es machen, sollten wir es nicht ohne Checkliste machen. Die wiederum haben wir auf unseren Seiten verlinkt in den Shownotes. Und es ist gut, wenn man die auf dem Auto hat und die nur noch abhaken muss. Auch das führt zu einer höheren Akzeptanz der einzelnen Dinge im Team, wenn man das sozusagen von einer offiziell abgesicherten Checkliste abliest und das nur noch abarbeitet.
Gerade im Rettungsdienst, wo wir in Ad-Hoc-Teams arbeiten, da ist es besonders wichtig.
Jawohl. Vier-Augen-Prinzip. Also da sind wir wieder bei Medikamentensicherheit. Ne? Vier-Augen-Prinzip beim Vorbereiten der Medikamente, eindeutige Spritzenbeschriftung. Wenn wir Verdünnungen verwenden, niemals mehrere Verdünnungen des gleichen Wirkstoffs nebeneinander liegen haben. Da gibt es ganz klare Empfehlungen dazu. Hier der Verweis an den Podcast Medikamentensicherheit bei Kindernotfällen. Müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufarbeiten, aber das verbirgt sich alles hier unter diesem Punkt.
Mhm. Ja, und dann muss das Equipment und der Patient gecheckt werden. Ist das Monitoring dran mit Sättigung, Ton an natürlich. Bestenfalls haben wir ein EKG und Blutdruck dran. Blutdruck nicht vergessen bei Kindern bitte. CO2-Küvette muss rausgelegt werden, Absaugung muss gestellt werden, Kopf muss perfekt gelagert werden mit Schulterrolle, zumindest sollte man die bereit haben. Dann braucht man, wie gesagt, Plan A, Plan B, Plan C für die Atemwegssicherung, Endotrachealtubus, Larynxmaske, Masken- und Beutelbeatmung. Es muss alles griffbereit sein. Ich sage gar nicht alles aufgerissen werden, aber zumindest vorhanden sein. Dann muss man sich über die Fixierung natürlich Gedanken machen. Das Beatmungsgerät sollte eingestellt sein, sollte natürlich auch geeignet sein für Kinder.
Fixierung, grätsche ich dazwischen, auch die Fixierungstiefe. Wir können davon ausgehen, dass wir in der Stressintubation den Tubus bis in die Blase schieben, gefühlt. Und deshalb müssen wir uns vorher ausrechnen, wie tief wir diesen Tubus bei diesem Kind einführen dürfen. Die Formel ist ganz einfach, Alter durch 2 plus 12. Alter durch 2 plus 12, also ein zweijähriges Kind, bekommt den Tubus bis 13 cm oral eingeführt. Und wenn man nach so einer Intubation einmal auf die Skalierung guckt, ist man wahrscheinlich bei 17 und dann zieht man ihn entsprechend zurück und fixiert ihn in dieser Tiefe. Natürlich ist die Auskultation, Seitengleichheit prüfen, obligat.
Genau. Das erinnert mich wirklich viel an unsere erste Folge, was wir hier besprechen.
Ja, es kommt dann doch irgendwie alles wieder. Ne? Vielleicht schließt sich der Kreis jetzt, vielleicht sind wir fertig mit Kinderanästhesie, können wir jetzt aufhören.
Nein, noch ein paar Folgen machen wir noch. Genau, Beatmungsgerät, da war ich ja stehen geblieben, also einmal muss man gecheckt werden und entsprechend für das Kind eingestellt werden, HWS-Schiene gegebenenfalls abnehmen, wenn die überhaupt noch verwendet wird, das ist sowieso ein Thema für sich, aber das ist so, das ist also alles Bestandteil von diesem Block Equipment und Patient checken, ist alles da, Material.
Und als nächstes kommt die Narkoseeinleitung. Vorweg will ich einfach mal das Kochrezept einer Notfallnarkose bei Kindern hier vorstellen, was in der Leitlinie genannt wird. Und zwar schlagen die vor, eine Kombination von 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Esketamin und 1 Milligramm pro Kilogramm Rocuronium IV oder EOS zu verwenden. Ich finde, das ist eine schöne, einfache Sache. Man vertüttelt sich nicht so sehr in verschiedenen Wirkstoffen und man muss auch nicht zu viele Verdünnungen herstellen. Also,
ja, ich denke, ist gut greifbar auch, ne?
So. Kann man sich auch gut merken, wenn man es sich aufgeschrieben hat.
Ja, und du hast halt ein super stabiles Medikament mit dem Esketamin. Gerade, das ist ja eine Polytrauma-Leitlinie, also das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, du hast wenig kardiozirkulatorische Probleme damit und hast aber auch schon die Schmerzen genommen, also ist eigentlich tipptopp.
Genau, so, kommt schon die Einleitung, ne? Und die gesamte Kommunikation stützt sich auf 2 Säulen. Zum einen auf die Closed-Loop-Kommunikation, das heißt also Anordnung. Die Anordnung wird vom Durchführenden zurückgespiegelt und dann vom Anordnenden abgesegnet. Ja. Und das andere ist, was wir empfehlen, haltet die Hierarchien flach, führt das Du in solchen Situationen ein, denn das Du nimmt die Kommunikationshürden aus so einem Setting und jeder, unabhängig von der Funktion, die er oder sie bekleidet, wird eher ein Speaking Up betreiben, also wird eher etwas anmerken, was ihm komisch vorkommt, was möglicherweise falsch ist in der Anordnung oder vielleicht noch eine gute Idee hat. Sowas geht einem immer leichter über die Lippen, wenn man niedrige Hierarchien im Team hat. Kleine Randbemerkung von uns.
Okay, also dann geht es jetzt los mit den Injizieren der Medikamente. Empfohlen wird in der Leitlinie Hypnotikum vor Relaxans vor Analgetikum. Ich glaube, die Reihenfolge ist eigentlich fast egal, würde ich mal behaupten, weil es geht darum, dass die Medikamente in einer hohen Dosierung schnell ankommen. Ich habe persönlich keine Angst vor einer Aspiration oder Übelkeit bei der Applikation eines Analgetikums. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, weil der Schmerzreiz dann ein bisschen geringer ist durch die Intubation. Aber so ist es da nun mal empfohlen. Und wir haben auch, glaube ich, eine Umfrage bei Twitter gemacht, in der wir auch gefragt haben. Und da gab es auch alles an Meinungen dazu. Also ich glaube, das Kapitel ist nicht geschlossen.
Nee, aber was man herausgelesen hat, ist, dass quasi 80% und mehr ein Opiat vorweggeben. Bei den Kindern ist das Opiat an zweiter Stelle. Also sie geben ein Hypnotikum und dann das Opiat. Wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass das Anfluten des Opiates das Kind dann eben nicht bei Wachheit erlebt, sondern eben schon schläft. Aber unterm Strich geben nur 5% das Opiat erst nach der Atemwegssicherung. Und ich finde das super gut. Ich finde, es ist ein gutes Vorgehen, das Opiat auch vorwegzugeben. Einfach aus dem Grund, wie du es auch schon gesagt hast, die Intubation ist ein Schmerzreiz und je tiefer die Narkose, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Laryngoskopie das Kind regurgitiert.
Ja.
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ne? Denn das Erbrechen wird nicht durch Übelkeit im klassischen Sinne getriggert, durch Opiat vorweg, sondern durch die Manipulation am Atemweg in flacher Narkose. Das gilt es zu vermeiden.
Genau. Und ich glaube, die Narkose ist ein bisschen stabiler. Das war auch so ein Argument, was viele herangeführt haben. Und ich würde das auch so unterstreichen, dass wenn du ein Analgetikum nimmst zum Hypnotikum, hast du eine tiefe, schöne Narkose und die nicht so kardiodepressiv ist, wie wenn du eine entsprechende tiefe Narkose hättest, wenn du nur ein Hypnotikum geben würdest.
Genau, die Narkosetiefe musst du abwarten. Ja, Time to peak beim Propofol sind 3,5 Minuten. Das heißt also, unabhängig von der Anschlagzeit des Relaxans müssen wir eigentlich diese 3 Minuten warten, wenn wir eine tiefe Narkose abwarten wollen. Und in der Zwischenzeit müssen wir das Kind beatmen. Das ist laut Leitlinie oder laut Empfehlung, laut Handlungsempfehlung auch so gewollt. Wir machen eine druckkontrollierte, also eine PCV-Beatmung mit einem Spitzendruck unter 15. Damit überblähen wir den Magen, höchstwahrscheinlich nicht. Und können das Kind suffizient oxygenieren. Und in dieser Zeit passiert nichts. In dieser Zeit kotzen die Kinder nicht. Und das können wir auch später nochmal beweisen anhand von Zahlen aus der Zeit vor dieser neuen Leitlinie und aus der Zeit nach dieser neuen Leitlinie.
Mhm. Ja, wenn man jetzt, du hast jetzt PCV gesagt, das heißt, man geht davon aus, dass man ein Beatmungsgerät hat. Das heißt, man hat es vorher schon entsprechend eingestellt. Mhm. Wenn man das nicht hat, dann sollte man so viel Druck in den Körper machen, dass der Thorax sich hebt, das reicht, mehr nicht.
Ja.
Ja. Und es ist eben wichtig, dass man, wie du schon gesagt hast, die Anschlagszeit abwartet, um dann um die bestmöglichen Intubationsbedingungen zu haben. Wenn man dann eine Intubation macht, sollte man vorher halt die Einführtiefe kommuniziert haben, 12 plus Alter durch 2. Ich sag's ein bisschen andersrum als Gordon, aber das ist genau das Gleiche. Man führt dann den Tubus rein oder eben die Larynxmaske, macht eine Lagekontrolle mit Kapnographie, guckt, ob die Thoraxwände sich auf beiden Seiten gleich viel heben und wir machen natürlich eine Auskultation und wir fixieren am Ende den Atemweg, wie auch immer wir uns entschieden haben, entweder den Tubus oder eben die Larynxmaske. Und dann lassen wir das Kind weiter beatmen.
Ganz genau.
Zack, fertig, Narkose.
Ja, Kreislaufunterstützung, Kapnographie und ab in die Klinik. Ne?
Ja, das ist jetzt für uns einfach, ne? Also, wobei einfach finde ich es immer noch nicht, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Man darf ja nicht vergessen, dass unter den NotärztInnen, die jetzt auf den Straßen Deutschlands fahren, auch viele dabei sind, die halt Chirurgen sind, Internisten, Neurologen, was völlig in Ordnung ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Riesenstress ist für die, in diese Situation zu kommen. Also diese Leitlinie ist ja so eine Schnittmenge aus vielen Aspekten, aus der RSI, aus einer Notfallnarkose, also das sind so viele Aspekte, die da zusammen einfließen und das ist schon anspruchsvoll und ich glaube, genau deswegen hat eben auch die Leitlinie gesagt, mach nur dann, wenn du wirklich davon überzeugt bist, im Team, genau, dass es richtig ist. Ne?
Richtig. Und vielleicht, um jetzt den Leuten, die sich dafür entscheiden müssen, ein Kind eine Notfallnarkose zu machen, die Angst vor der Aspiration zu nehmen. Es gibt zwei große Studien, die die Inzidenz der pulmonalen Aspiration bei Kindern untersucht haben. Einmal Warner 99 und Boland 98. Und die blicken zusammen auf über 150.000 Narkosen, sowohl elektiv als auch Notfall.
Man muss sagen, was für Daten die haben, ne? Das ist Amerika.
Ja, wir brauchen, um solche Daten zu sammeln, sicherlich ein bisschen
ein paar Jährchen.
Das ist ein größeres Land. Aber hier wird deutlich, die Inzidenz der pulmonalen Aspiration unterscheidet sich zwischen den nüchternen und den nicht nüchternen Kindern kaum. Wir reden hier 0,09 versus 0,07. Also 0,07 für nüchterne Elektivpatienten und 0,09 für nicht nüchterne Notfallpatienten. Und Boland hat in der ähnlichen Inzidenz mit 0,1% gesamt pulmonale Aspiration, also sowohl elektive und auch Notfall. Ja. Und dann passierte etwas, dass die Einleitungsmodalitäten dahingehend geändert wurden, dass man gesagt hat, wir müssen etwas gegen die größere Gefahr der Hypoxie tun und die Kinder zwischenbeatmen. Und dann hat man empfohlen, nach der Einleitung die Kinder eben wie beschrieben zu oxygenieren. Und in der Folge, in den Studien, die danach die Inzidenz der pulmonalen Aspiration untersucht haben, und da rede ich jetzt von Newton 2017, die Aprico-Studie 2017, riesengroße Studie, Anderson 2015 und wir haben ja hier in Deutschland vom Arbeitskreis die NIX-Studien durchgeführt. Christiane Beck und Jana Rudolph sind da die Hauptautorinnen gewesen, über 12.000 Fälle. So, und die Inzidenz der Aspiration ist hier auf 0,03 gesunken. Und das erklärt die neue Handlungsempfehlung, denke ich, ganz ausreichend, weil wir jetzt, dadurch, dass wir zwischenbeatmen, den Medikamenten Zeit geben, eine tiefe Narkose zu etablieren und die Kinder dann voll relaxiert in tiefer Narkose intubiert werden und es eben nicht mehr zu einem Reiz kommt, zu einem Regurgitationsreiz, der dann in der Konsequenz zu einer Aspiration führt.
Also es ist ja, genau, es ist nicht das eingetreten, was man befürchtet hat, dass die Kinder vermehrt aspirieren, sondern genau das Gegenteil, dass sie noch weniger aspirieren.
Ganz genau.
Ja, super spannende Daten und ich glaube, da fällt mir wieder jetzt, wo du es gerade erzählt hast, dieses Zitat von Christiane Beck, die gesagt hat, so ungefähr sinngemäß, man kann jedes Kind zum Aspirieren bringen, man muss die Narkose nur flach genug machen oder schlecht genug machen. Und das, ich glaube, das ist genau die Message, was hinter dem Ganzen steht.
Genau, wartet eine tiefe Narkose ab, dann habt ihr kein Problem mit Aspiration.
3 Minuten können wirklich lang sein. Man kriegt ja schon ganz schnell das Laryngoskop angereicht und man muss dann einfach ganz gelassen bleiben und dass man muss sich sehr disziplinieren, dass man nicht zu hektisch wird.
Ja, hektisch wird man dann, wenn man das Kind eben nicht gut oxygeniert bekommt. Und da gibt es auch ein Kochrezept, ein Algorithmus, den wir schon mal vorgestellt haben, seit, glaube ich, sogar ersten Folge. Und ich würde sagen, lass uns den doch an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen. Wir müssen den ja jetzt nicht tot diskutieren, aber einfach sagen, dass bei einer schwierigen Oxygenierung es in der Regel 2 Probleme gibt. Und zwar gibt es einmal die anatomischen Atemwegsobstruktionen und die funktionellen Atemwegsobstruktionen.
Genau.
Anatomisch ist meistens die Zunge, die nach hinten fällt, ne? Also Kopflagerung optimieren, Essmaichhandgriff, Gübeltubus oder eben die Maske auch mit 2 Händen halten und das Gerät oder eine 2. Person das Kind beatmen lassen.
Ja, und zu den funktionellen Atemwegsobstruktionen gehören zum Beispiel die oberflächliche Anästhesie, der schwere Laryngospasmus, die opioid-induzierte Muskelrigidität, übrigens auch einer der Gründe, warum manche das nicht gerne vorweggeben, das Opiat. Oder der schwere Bronchospasmus. Und das Witzige ist eigentlich, dass man alle diese Sachen gleich bundelt, nämlich durch eine Vertiefung der Narkose, also Vorwärtsstrategie.
Genau.
Ne, das ist das
Ganze. Und Relaxierung.
Und Relaxierung, genau.
Can't ventilate, paralyze, kann man sich merken.
Richtig. Ja. Und da gibt es noch einen Punkt, der hier genannt wird, das ist der massiv überblähte Magen. Den sollte man natürlich entlasten. Ist ein heikles Ding.
muss man mit Augenmaß machen, kann man vielleicht auch danach noch machen. Weil wenn man diese zwei Basismaßnahmen abgearbeitet hat, dann kommt der Plan A. So wird das in dieser Handlungsempfehlung beschrieben, die wir natürlich nochmal hier in dieser Folge verlinken. Und da sagen die meisten KollegInnen, wenn man die jetzt fragen würde, was kommt jetzt? Da macht man jetzt eine Larynxmaske rein. Aber das nehme ich nicht richtig, denn jetzt kommt die direkte Laryngoskopie. Man muss nämlich jetzt in den Hypopharynx schauen und ausschließen, dass ein Fremdkörper wirklich den Atemweg nicht verlegt oder eben doch verlegt, und dann muss man den frei machen. Und wenn man dann schon so weit ist, dann kann man die endotracheale Intubation gleich machen. Und wenn sie dann nicht gelingt, sind wir bei Plan B, das eine ist eine Larynxmaske.
So sieht es nämlich aus.
Das ist ein sehr altes Rezept von 2011, aber es ist immer noch ein sehr gutes Rezept.
Genau, und damit ist aber unsere Aufgabe nicht erfüllt, sondern jetzt geht es eigentlich erst richtig los, denn wir müssen auf dem Weg in die Klinik das Kind entsprechend monitoren und Komplikationen behandeln, wenn sie auftreten. Zum Monitoring gehört natürlich Vitalparameter, Temperatur, extrem wichtig. Erst recht bei einem entsprechenden schwerwiegenden Verletzungsmuster darf man nicht vergessen, dass Temperatur und Gerinnungsstatus unmittelbar miteinander verknüpft sind. Der Atemweg, ne, dass der Tubus nicht abknickt oder rausrutscht, und dass die Beatmung auch entsprechend den voreingestellten Parametern durchgeführt wird. Und da gibt es ja dieses Akronym DOPES, wenn das beatmete Kind mit der Sättigung abfällt. Das haben wir auch schon mal vorgestellt. Und da hilft es wirklich, wenn wir ein Beatmungsproblem haben, das einfach durchzugehen. Mhm.
D steht für Dislokation des künstlichen Atemweges, also eine akzidentelle Extubation oder eine Fehllage.
O ist die Obstruktion, also Tubus könnte verlegt sein durch Schleim oder abgeknickt sein, der Filter könnte verstopft sein.
P steht dann für Pneumothorax oder halt ein pulmonales Problem, wie zum Beispiel einen schweren Bronchospasmus.
Ja, wobei ich das mit dem Bronchospasmus in die Obstruktion immer verorte gedanklich, aber ist ja egal, Hauptsache
es. Genau, es gibt verschiedene Kochrezepte für Dopes, aber ja. In der Leitlinie ist das so beschrieben.
E für Equipment, also Sauerstoffquelle, ne? Ist die Flasche mal wieder leer? Gibt es irgendwie einen Defekt am Gerät, irgendwo unerkannt diskonnektiert oder sowas?
Genau, und dann das S steht für Stomach, habe ich eine Magenüberblähung oder eine unzureichende Narkosetiefe, also ist die Sedation nicht ausreichend. Das könnten alles Probleme sein, die für ein Beatmungsproblem sprechen könnten.
Genau, ja, das ist das Stichwort. Die Narkose muss natürlich aufrechterhalten werden. Die Medikamente, die wir als Modus indiziert haben, haben natürlich nur eine gewisse Halbwertszeit. Das heißt also, weiter aufrechterhalten mit einem Medikament der Wahl über Spritzenpumpe oder weiter Boli geben, dann aber in den entsprechenden Repetitionsdosen. Also auch da braucht man wieder das Tool, das einem sagt, wie die richtige Dosierung ist. Und ja, Ziel ist Sättigung über 94, endexpiratorisch CO2 bei 35. Und dann muss man das über die FiO2 und die Atemzugvolumina bzw. Atemfrequenz einfach sich da reinspielen in diesen Korridor.
Was wären so deine Lieblingsmedikamente?
Es kommt drauf an. Also ich kenne mich mit dem Propofol sehr gut aus, ich kenne mich mit dem Midazolam sehr gut aus. Eine Notfallnarkose würde ich tatsächlich so machen, wenn ich eine instabile Hämodynamik erwarte, würde ich tatsächlich primär zum Ketamin greifen. Bei einem internistischen Problem würde ich eine Narkose machen, wie ich sie auch in der Klinik mache, mit Propofol und einem Opiat und mit Rocuronium relaxieren. Das muss halt einfach jeder so machen, wie er sich am wohlsten fühlt oder eben, was er gerade zur Hand hat.
Ja, stimmt. Manchmal ist man da auch limitiert. Ja, ich mach's auch so. Ich würde auch, ich bin ein Opiat-Fan. Ich finde, ich habe immer am meisten Angst davor, dass die Kinder oder auch meinetwegen die Erwachsenen Schmerzen haben, und das möchte ich unbedingt vermeiden. Deshalb gebe ich gerne großzügig und viel Opiate.
Ja. Machen auch weniger Kreislaufdepressionen als Propofol hochdosiert, ne? Also das ist ein ganz guter Kompromiss, denke ich.
Ja, und vor Abfahrt muss man natürlich noch das ABCDE-Schema reevaluieren. Einfach, um zu schauen, ob alles soweit stimmt.
So, jetzt haben wir hier drei Fälle vorgestellt. Ich glaube, wir sollten unsere HörerInnen nicht überfordern. Das war jetzt schon auch eine ganze Menge Input wieder. Mal gucken, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folge, in der wir solche Fälle vorstellen. Wenn das gut ankommt und gewünscht wird, warum nicht? Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, jetzt sind wir so, jetzt hören wir so auf, wo wir so gerade mit einer tiefsten Narkose waren, im kompliziertesten Fall, und so, okay, jetzt sind fertig, tschüss.
Naja, du gibst deinen Patienten ab und rückst wieder ein und trinkst einen Kaffee. Ja. So machen wir das doch jetzt auch.
Ja, das ist ein guter bildlicher Vergleich.
Vielleicht können wir ein paar Fazits noch ziehen jetzt aus der Folge.
Ja, sehr gerne. Ich möchte nochmal betonen, dass die Leitlinie sagt, nur nach sorgfältiger Nutzen-Risikoanalyse sollte eine Narkose präoperativ bei Kindern machen, denn es gibt eben viel zu bedenken, viele Algorithmen, es ist eine hochkomplikative Prozedur und wir sollten uns wirklich, wirklich gut überlegen, ob wir es machen möchten oder eben nicht.
Und wenn wir uns verrechnen, wenn wir die falschen Verdünnungen wählen, dann hat das das Potenzial, das Leben des Kindes zu beenden. Das hat Klaus Kaufmann ganz deutlich gesagt und das müssen wir einfach an dieser Stelle nochmal sagen.
Ja, wir sind der Risikofaktor. Wir müssen akzeptieren, dass wir die Gefahr für das Kind dann sind. Ja. Ja? Also neben der Erkrankung, die ja schon schlimm genug ist, sind wir eine Gefahr für das Kind. Punkt.
Glücklicherweise sind Kindernotfälle selten. Das kann man jetzt, glaube ich, beruhigend nochmal hinten anstellen. Und die Oxygenierung des Kindes hat höchste Priorität. Also es geht nochmal gesagt nicht darum, du hast es mal nett gesagt, das Kind stirbt am Sauerstoffmangel, nicht am Plastikmangel. Ne? Und genau das ist es hier. Oxygenierung ist wichtig, Intubation ist nicht wichtig. Oxygenierung ist wichtig.
Ja, ob ich das gesagt habe oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es auch noch von irgendjemand anderem gehört, aber das ist ja immer die gleiche Message, ne? Ja. Genau, Checklisten und kognitive Hilfen sind ausdrücklich erwünscht. Ich glaube, es gehört zu einer Größe eines Behandlers oder einer Behandlerin zu sagen, ich benutze eine Checkliste und lasse mir helfen.
Sehr gut, Jungs. Ihr habt es ja doch drauf mit dem Gendern. Läuft bei euch.
Gerade im Notfallsetting, denn dort kommen dann alle mit ins Boot, alle wissen Bescheid, alle wissen, worauf wir uns verlassen, was unsere Referenz ist und keiner macht sein eigenes Kochrezept.
So sieht's aus. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, weniger ist manchmal mehr.
Ja.
Und so halten wir es jetzt auch,
ja, oder? Genau, Gordon. Weniger ist manchmal mehr. Das war das Schlusswort für diese Folge. Lass uns noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was erwartet uns als nächstes? Es ist so, dass wir euch natürlich nicht entlassen wollen aus diesem Thema, ohne das nächste Zertifizierungspasswort genannt zu haben. Und das lautet 8299. 8299.
Nochmal mein Appell an euch, bitte konzentriert euch bei der Passworteingabe. Ach ja, und übrigens auch keine Sternchen vorweg und hinterher und so. Das ist alles überflüssig, macht es nur schwierig. Udo, okay? Danke. Ja, die nächste Folge steht vor der Tür. Wir veröffentlichen am 24.12. und das wird jetzt unsere echte Jubiläumsfolge, unser einjähriges Bestehen von Armins und Gordons Kinder-Anästhesie-Talk. Kleine Überraschung vorweg, wir werden mit einem Big Bang starten und sprechen dann über die regionale Anästhesie bei Kindern.
Super, ich freue mich voll drauf. Das ist wieder auch ein schönes Datum, ein kleines Weihnachtsgeschenk.
Und Herzensthema von allen, von uns beiden.
Ja, das schon, ja, stimmt. Das noch dazu. Ja, regionale Anästhesie ist das Stichwort und wer Lust hat, kann uns auch zu diesem Thema live hören und zwar auf dem Absatz, also auf den Anästhesietagen. Ich sage jetzt mal in Ostdeutschland, am 26.11. in Leipzig sind wir als Kinderanästhesie-Talk-Duo und machen ein Referat oder einen Vortrag über Regionalanästhesie bei Kindern.
Genau. Und du bist auch noch auf dem NAT, oder? Irgendwann?
Genau. Da bin ich auch noch in Hamburg.
Wann ist das?
Das ist am 16. Dezember. Der NAT ist am 16. und 17. Dezember in Hamburg und ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, an welchem Tag ich einen Vortrag habe, aber es geht um, ich glaube, das war das unruhige Kind in der Einleitung.
Ja, super.
Also ein Thema, ein Evergreen-Thema quasi, was wir schon tausendmal behandelt haben.
Vor allen Dingen dein Thema, ne? Präoperative Anxiolyse. Schön.
Ein Herzensthema. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir euch bitten, weiterhin uns zu bewerten auf den üblichen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Das würde unsere Sichtbarkeit weiterhin erhöhen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn euch das noch mehr gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns über eine kleine Spende freuen. Haben wir auch schon mal Intro gesagt. www.kinderanästhesie-talk.de ist unsere Website, auf die ihr gehen könnt. Dort lächelt euch ein kleiner Button an. Ich will fördern. Wir freuen uns sehr über eine nette Geste.
Wenn ihr unser Zertifizierungsportal in Anspruch nehmt, würden wir uns besonders über eine kleine Spende freuen, denn das ist schon ein nicht unerheblicher Mehraufwand für uns. Um euch zertifizieren zu lassen, geht ihr auf unsere Website. Dann geht ihr oben links auf den Menü-Button. Dann findet ihr im Pulldown-Menü einen Punkt, der heißt CME-Punkte oder Fortbildungsstunden. Da klickt ihr drauf und dann werdet ihr weitergeleitet auf eine Seite, wo ihr dann zu der passenden Folge jeweils bis zum 15. eines Monats nach Veröffentlichung die Passworte eingeben könnt und die Zertifizierung beantragen könnt. Für nicht ärztlich Mitarbeitende, beispielsweise aus dem Rettungsdienst, besteht die Möglichkeit, eine Fortbildungszeitbescheinigung zu beantragen. 90 Minuten Fortbildungszeit werden euch bescheinigt, wenn ihr diese Folge gehört habt und die Passworte richtig eingebt. Und wenn ihr, liebe nicht ärztlichen Notfallsanitäterinnen, Rettungsassistentinnen, RettungssanitäterInnen oder eben auch Pflegekräfte aus den Kliniken. Wenn ihr schon mal bei uns reingeschnuppert habt, wir haben auch andere Folgen, die nicht zwangsläufig an Ärzte gerichtet sind und Ärztinnen. Besonders die ersten drei Folgen sind die Grundlagen der Kinderanästhesie. Und auch das Thema Medikamentensicherheit, Interview mit Jos Kaufmann, haben wir auch schon mal erwähnt, betrifft ja eigentlich alle, die mit Medikamenten an Kindern arbeiten. Also hört rein, da ist sicherlich was für euch dabei.
Und Komplikationen im Kinder-OP ist auch eine Folge, die wirklich eine Pflichtlektüre ist, wenn man so möchte, finde ich. Schön. Dann sammeln wir weiterhin noch Geschichten aus dem Alltag. Wir haben euch ja schon in den letzten Folgen immer wieder mal darum gebeten, uns eure Geschichten zu erzählen, was ihr schon immer so gemacht habt im Alltag. Diese Geschichten sammeln wir. Wir haben auch schon sehr viele Nachrichten bekommen und wir möchten das gerne alles zusammentragen und daraus auch eine Folge machen. Und das ist jetzt wirklich bald soweit. Das Portal schließt quasi bald, aber bis dahin sendet uns nochmal eure Spezifikationen, eure Vorlieben für gewisse Prozeduren. Darüber würden wir uns dann sehr freuen.
Genau.
Natürlich wird auch alles anonymisiert dargestellt. Also wird kein Rückschluss möglich sein auf das, was ihr uns dann schreibt.
Ansonsten könnt ihr mit uns über Twitter in Kontakt treten und gerne auch Themen diskutieren, Gedankenanschlüsse geben.
Ja, du bist unser Twitter-König.
Ja, mir macht es Spaß, auf Twitter so einen Gedankenaustausch anzustoßen und auch neue Impulse selber zu bekommen und die dann auch hier mit einzubauen. Wir sind Armin und Gordon auf Twitter. Folgt uns für neue Lifehacks in der Kinderanästhesie.
So sieht's aus.
Wir hören uns wieder am 24.12. Weihnachten 2022 mit unserer Jubiläumsfolge und bis dahin
bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als auf Wiederhören.